Hallo und herzlich willkommen zum Bagdad Software Podcast. Ihr hört die 25. Folge vom Samstag, dem 21. August 2010. Am Mikrofon, wie schlimmer, Philipp Spilker, a.k.a. Sikarius Hoffmann, a.k.a. Christoph Sikarius. Wir reden heute über die Gamescom 2010 und sind wahnsinnig gut gelaunt. Drei übermüdete Gamers Global Redakteure sitzen hier, kichern deswegen auch schon wie verrückt. Außerdem haben wir noch mit im Gepäck einen an der Heizung angeketteten Fabian Knopf. So, und dann wäre das auch genug der Einleitung. Wir sprechen heute über das, was uns auf der Messe am meisten beeindruckt hat, am meisten enttäuscht, was wir sonst so gelernt haben. Und da Einleitungen eh irrelevant sind, wo ist denn hier mal Intro-Musik?
Ja, danke Philipp für diese fantastische Einladung. Alex, fangen wir doch mit dir an. Auf der Skala von 1 bis 300, wie müde bist du gerade?
Danke, Christoph, dass du ausgerechnet mir diese Frage stellst. Ich bin froh, dass du mir diese Frage stellst, denn ich habe mir schon lange Gedanken darüber gemacht. Nein, aber auf einer Skala von 1 bis, ich weiß es nicht. Ich schlafe ja generell nicht viel, aber die letzten Tage waren anstrengend und man ist schon sehr geschlaucht. Ich bin ja schon seit Montag hier. Montag war ja die GDC und Dienstag waren auch diverse Pressekonferenzen und Events. Und ich bin am Ende. Ich bin aus den Socken gehauen oder von den Socken gehauen, wie auch immer. Und ich bin froh, wenn es morgen vorbei ist. Es tut mir leid, die Firma Frogster, wenn sie jetzt mithört. Ich bin froh, wenn ich euren Termin hinter mir habe, weil dann sage ich, mache ich drei Kreuze und sage, ihr könnt mich alle mal, denn dann habe ich Feierabend. Philipp, wie siehst du das?
Ich sehe das so, dass ich erst seit Dienstag hier bin und trotzdem auch schon ziemlich fertig. Was auch zu unkontrollierbaren Lachkrämpfen führt. Oder zumindest führen kann. Ich werde morgen auch bei Frogster sein, freue mich aber, liebe Freunde von Frogster, noch sehr auf diesen Termin. Und werde danach auch noch einen weiteren Termin abklappern und dann bin ich frei. Ich habe gehört, am Razer-Stand gibt es schöne Mäuse. Und ja, sehr gute Hardware, wie mein Kollege Fabian Knopf da gerade sagt. Und dann werde ich versuchen, mir, bevor wir dann für Gamers Global unser Fazitvideo drehen und uns nochmal mit unseren fantastischen Lesern treffen, es hinzukriegen, mit meinem Presseausweis bei Diablo 3 mal reinzukommen. Weil ich mich irgendwie komisch dabei fühlen würde, auf der Gamescom gewesen zu sein, aber kaum mal die echten Hallen gesehen zu haben. Und nicht Diablo 3 angespielt zu haben. Dann war man ja eigentlich gar nicht hier. So ungefähr.
Also dazu kann ich nur sagen, seit Montag, seitdem ich hier bin, ich habe ungefähr vielleicht insgesamt, seitdem ich hier bis heute, Freitagabend, habe ich ungefähr maximal eine Stunde in den Hallen verbracht. Und ich habe trotzdem gefühlte 80 Spiele gesehen. Und ich bin auch ganz froh, dass ich wahrscheinlich die Hallen überhaupt nicht miterlebt habe, weil einfach so viele Menschen, so viel Action auf dem Bildschirm, und wenn ich dann noch ungefähr 25.000 Kinder um mich herum hätte, die mit Tüten nach irgendwelchen T-Shirts greifen, dann würde ich wahrscheinlich jetzt komplett am Rad drehen. Also, das ist so ein bisschen subjektiv, wegen, man hat nichts von der Messe gesehen. Ich persönlich kann es mir schenken, morgen noch irgendwie, oder ich persönlich würde nicht im Traum darauf kommen, morgen am Samstag noch irgendwie versuchen, mich an Diablo-Stand zu wagen. Da ist nämlich morgen ein Vorschlag morgen.
Wenn Alex von morgen redet, meint er natürlich heute, denn wir haben jetzt Mitternacht, 6 Minuten danach und entsprechend ist die Zeitwahrnehmung noch nicht ganz so richtig.
Christoph Hofmann ist manchmal ein Klugscheißer. Ich möchte noch was zu Alex Einwand sagen, denn natürlich bin ich auch froh, dass ich mich nie in diesen Hallen rumtreiben musste, die, glaube ich, ganz schön stressig sein können, sowohl fürs Trommelfell als auch für die Psyche mit zunehmender Zeit. Wir müssen ja schon sagen, dass wir bei unseren Terminen meistens nur Spiele vorgeführt bekommen haben und in den seltensten Fällen mal etwas anspielen konnten. Ich fand, das war auf dieser Gamescom schon ziemlich charakteristisch, dass es relativ wenige Hands-on-Termine gab. Und da ist man dann ja doch froh, wenn man tatsächlich nochmal bei einer Sache selber gucken kann, was so Sache ist.
Finde ich jetzt eigentlich nicht, weil Notizen mitschreibe ist dann doch einfacher, wenn man zwischendrin spielt. Aber klar, ich hatte das Glück, dass ich ein paar Einzeltermine erwischt habe, weil ich doch teilweise Spiele hatte, die scheinbar keinen interessieren sonst. Aber insgesamt bin ich trotzdem auch froh, nicht in die großen Hallen zu müssen. Klar, ich bin mal dran vorbeigelaufen, da ist einem schon das Trommelfell abgefallen und so, aber muss nicht sein, vor allem nicht an einem Samstag. Und Diablo 3 habe ich ja sowieso auf dem Q&A schon genug mitbekommen, da brauche ich nicht noch 15 Minuten spielen. Aber kommen wir nochmal zu dir, Fabian. Du hast die halbe Gamescom, vielleicht sogar die ganze Gamescom, nur in der Ecke gesessen mit dem Laptop vor dir und hast vor dich hinprogrammiert. Wie hast du die Gamescom denn tatsächlich erlebt?
Ja, erlebt habe ich nicht viel davon in dieser Ecke. Nein, stimmt natürlich nicht. Ich habe die Gelegenheiten genutzt, wenn sich unsere drei fleißigen Redakteure mal zum News-Schreiben niedergelassen haben. Ich bin durch die Hallen gewandert, habe aber nichts angespielt, weil ja man sich überall anstellen musste und ich einfach nur schnell durchgerannt bin. Habe aber einige schöne Stände mir angeschaut und natürlich die Messe-Babes ausgesucht.
Die
Razer-Babes, ja. Nein, die bei Case King waren toller. Ja, sonst habe ich auch nicht viel gesehen. Volle Hallen und meine Ecke.
Dass die Firma Razer jetzt mithört, wir bräuchten alle nochmal neue Mäuse. Ich bin Rechtshänder übrigens. Aber ich möchte nochmal gerne darauf zurückkommen, von wegen dieses Anspieltermin und Präsentation. Also ich persönlich bin ich finde es eigentlich besser, wenn man irgendwie selber mal die Gelegenheit anzuspielen, weil diese Präsentation, ich habe dir die Erfahrung gemacht, so am Mittwoch waren die ganzen Leute, diese Entwickler, die da die Präsentation gemacht haben, die waren alle noch motiviert, die waren alle freundlich und total super, hey, how are you doing, was auch immer. Und die waren auch ein bisschen Begeisterung dabei. Donnerstag wurde es schon kritisch und spätestens heute hat man den Leuten gemerkt, dass sie die Schnauze voll haben. Die haben wahrscheinlich seitdem sie hier sind am Mittwoch ungefähr gefühlte 120 die gleiche Scheiße in jede halbe Stunde und die haben einfach keinen Bock mehr, dann erzählen die einfach nur ihren Standardtext. Und deshalb finde ich, dass wenn man selber mal die Hand anlegen kann, ist das wesentlich aussagekräftiger, als wenn da irgendein Entwickler festgelegte Pfade abläuft in dieser Demo. Das machen die ja immer, die machen ja jedes Mal das Gleiche. Und von daher, wenn man irgendwie die Chance hatte, ein Hands-on, war mir persönlich klar, kann man sich keine Notizen machen, aber man kann wenigstens selber sagen, ja, ich habe es angespielt, ich weiß, wie es ist.
Das stimmt natürlich schon. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass man schon durchaus merkt, welche Entwickler tatsächlich noch Spaß an ihrem Spiel haben. Also jetzt, wenn ich das beste Beispiel, Warner Bros., die Präsentation von Der Krieg im Norden, da war es auch gestern schon 17, 18 Uhr. Also sie hatten auch schon einiges hinter sich und trotzdem waren die noch richtig gut drauf und haben freudig von ihrem Spiel berichtet.
Alex sucht gerade eine Ameise. Hast du sie gefunden? Sie ist tot. Von einem Kölsch erschlagen. Das ist ein schöner Tod. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Doch. Bei mir waren irgendwie alle Termine relativ spannend und ich habe das ganz selten gehabt, dass Entwickler irgendwie genervt wirkten. Ganz besonders heute bei meinem allerletzten Termin des heutigen Tages wurde mir kurz vorher angekündigt, dass derjenige, der diesen Termin präsentieren wird, in der letzten Nacht auf einer Party war und überhaupt nicht geschlafen hat und einfach direkt von der Party wieder auf die Messe gekommen ist, die wohl gemerkt um 9 beginnt. Und das war dann 17.30 Uhr und der war immer noch super drauf, hat allerdings Beyond Good and Evil nicht gekannt.
Ui.
Und das sehe ich mal als großes Generalverbrechen an, denn in Enslaved Odyssey to the West, das bald erscheinen wird für Xbox 360 und PlayStation 3, gibt es einen dritten Charakter, den man mit sich hat und der heißt Pixie und der sieht so ein bisschen aus wie ein Schwein und der hat in jeglicher Hinsicht eine wahnsinnige Ähnlichkeit mit Paige aus den Beyond Good and Evil Spielen, hätte ich schon fast gesagt, aber das ist wishful thinking. Vielleicht erscheint ja dann irgendwann mal ein zweiter Teil. Und dann fragte ich, ob das irgendwie Inspiration gewesen sei und die meinten mir zu mir, was? Beyond Good and Evil? Ja. Und währenddessen machte der andere schon die Konsole aus, weil dann wollten sie, glaube ich, doch langsam mal weg und auch mal die Messehallen sehen. Oder die Messe-Babes. Ich weiß es ja nicht. Ich habe beides kaum mitgekriegt.
Stichwort Entwicklermotivation. Ich glaube, das ist auch irgendwie so von Land zu Land unterschiedlich. Die ganzen Präsentationen, jetzt nichts gegen asiatische Mitbürger oder so ähnlich, aber die waren dann doch irgendwie langweiliger, als wenn jetzt so ein Amerikaner, der Jüngere vor allem, die sind dann doch noch spritziger unterwegs gewesen, auch den ganzen Tag über. Wir sind die Japaner, die haben meistens ihren Stuhl gesessen. Wenn sie irgendwas gesagt haben, dann nur sehr wenig.
Shield! Shield! Attack! Attack! Damage! 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 Oh! Oh! Hurt! Hurt! Oh, bad! Tank Crisis out! Soon!
Genauso ungefähr klang das.
Ich habe zum Beispiel eher den Eindruck gehabt, dass diese kleineren Entwickler, dass die eher voll dahinter waren, weil die haben sich gefreut, wenn jemand da war und sich für ihr Spiel zumindest oberflächlich interessiert hat. Ja, während die Amerikaner, ja, wenn irgendwie so ein junger Entwickler, der für EA oder Activision, der macht am Tag 25 Präsentationen, der rattert seinen Text runter und ist froh, wenn er am Abend sich in Deutschland mit deutschem Bier besaufen gehen kann. Aber wenn irgendwas wahrscheinlich... was weiß ich, der Entwickler von irgendeinem iranischen Casual-Spiel, wenn da irgendjemand ein Reporter dabei ist, dann ist er wahrscheinlich auch, da interessiert sich jemand für mein Spiel, dann geht er ja voll ab. Also dementsprechend motiviert sind die auch. Das war zumindest mein Eindruck. Also ich hatte jetzt auch persönlich keinen in der Präsentation, der unfreundlich war, aber man hat den Leuten ja auch schon irgendwie angemerkt, wenn sie jetzt einfach nur ihren Text runterrasseln und bemüht freundlich wirken. Ja, das merkt man den Leuten ja schon an. Sie sind nicht direkt unfreundlich, aber man merkt auch, es ist im Prinzip scheißegal. Und vor allen Dingen bei Amerikanern, die sagen ja eh alle immer, hey, nice to meet you und das auch immer. Und die haben einen im nächsten Moment schon vergessen. Und das muss man auch schon ein bisschen ausklammern. Aber darüber hinaus, das sind natürlich alles Profis. Sie machen da trotzdem ihre Präsentation, bringen alles unter und man erfährt alles. Ob die jetzt folgen oder so.
Einige Präsentationen fand ich ziemlich katastrophal in der Hinsicht, dass Leute eine Präsentation gehalten haben, die scheinbar in der Schule noch nie gelernt haben, dass man, wenn man etwas sagt, seinen Rücken nicht unbedingt zum Publikum wenden sollte. Speziell nicht dann, wenn man sich in einem Messestand befindet, an dem irgendwie 10 verschiedene Spiele gezeigt werden und eine Geräuschkulisse herrscht wie auf dem Schützenfest. Und es gibt wirklich Präsentationen, bei denen ich jedes zweite Wort nicht so recht verstanden habe. Und mich dann gefragt habe, wieso macht man das jetzt in einem so großen Raum mit so vielen Leuten? Aber man muss ja auch einfach sagen, auf der Gamescom ist wahnsinnig viel los. Jetzt ist auch noch in Köln, jetzt kommen noch mehr Leute aus internationalen Gefilden hierher, als das noch in Leipzig der Fall war. Und irgendwie muss man die halt auch alle durchschleusen in den wenigen Tagen, die hier so stattfinden. Also das muss man immer noch dazu sagen.
Ich reiße kurz das Mikro an mich, bevor Christoph dran darf. Aber ich möchte an dieser Stelle auch mal ein positives Beispiel geben. Und zwar... Activision, die Jungs von Bizarre Creation, die das für das James-Bond-Spiel Bloodstone verantwortlich sind, ohne jetzt über die Qualität von dem Spiel zu sagen, die Jungs waren echte Profis, die waren total freundlich, ja, während die ganzen anderen Jungs von Activision einfach ihr Programm runtergerattet haben. Die waren freundlich, die haben gelächelt, denen hat man das abgenommen und die waren mit Spaß dabei. Und da war man auch als Journalist, der einfach nur die 20. Präsentation am Tag sich anguckt, da hat man auch direkt mehr sich dafür interessiert, weil gesagt, einfach die Leute... Ach ja, das sind Leute, die sind nett und mit denen höre ich gerne zu. Und dann da mal großes Lob an die Jungs von Bizarre.
Ein Problem war auch an den meisten Stellen einfach, dass die Umgebungslautstärke zu groß war. Also schalldichte Wände dürfte auf der Gamescom nicht erwarten.
Da möchte ich direkt einhaken und zwar mit einem Positivbeispiel auch wieder. Diesmal aber nicht die Jungs von Bizarre, sondern 2K. Das, was Christoph gerade gemacht hat von wegen Umgebungsgeräusche, das habe ich heute auch ganz extrem gemerkt. War zum Beispiel, ich war heute bei Microsoft und ich hatte das große Glück, Peter Molyneux hat Fable 3 persönlich präsentiert und man hat ihn aber kaum verstanden, weil direkt im Stand nebenan war die Präsentation von Halo Reach und man sitzt in einem Stand, man hört Peter Molyneux zu, Combat, I really like Combat und nebenan schießt der Typ mit seinem Master Chief oder mit seinen Spartans, schießt da gerade die Covenant und man versteht kein Wort. Und 2K, die haben einen Stand, da sind diese ganzen Präsentationskabinen, das sind richtig abgeschlossene Räume, die auch eine Decke haben und da hört man von außen gar nichts und das ist wirklich toll, vor allem, weil die auch Shooter präsentieren. Die hatten auch eine super Sitzgelegenheit, richtige Sessel und den absoluten Knaller, aber den heben wir uns für später auf.
Den sagen wir dann bitte auch synchron.
Ja.
Gut, jetzt haben wir natürlich vor allem über den Business-Bereich geredet. Wie war es denn im Showfloor? Sind da die Präsentationen abends noch motiviert gewesen?
Ja, die Showfloors waren Mittwoch ziemlich erträglich am Pressetag. Allerdings auch schon ziemlich voll, dafür, dass ich nur Presse rein dürfte. Ja, ab Donnerstag ging es dann schon ziemlich an die Lautstärke-Grenze. Ich hätte mal lieber das Oropax hier aus dem Hotel mitnehmen sollen. Besonders Hall 9 bei den MMOs, glaube ich, war es sehr laut. Ja, an vielen Ständen waren die Animatoren unterwegs und haben...
Auch die Razer-Babes.
Ja, die natürlich auch, aber die Animatoren haben natürlich immer rumgeschrien, ich kann ihn nicht hören, und dann die ganze Menge und das ging dann 10-mal so. Naja, also man hat, wenn man jemanden getroffen hat, eigentlich nichts verstanden.
Jetzt haben wir natürlich viel über die Hintergründe geredet, weil die sind ja eigentlich für euch relevant. Deswegen, Fabian, an dich als erstes das Wort. Was ist denn dein Spiel der Messe?
Spiel der Messe, ja. Nachdem ich ja nichts selbst angespielt habe, kann ich eigentlich nur aus zweiter Hand berichten. Oder was mich persönlich am meisten interessiert hat. Ja, ich muss eigentlich sagen, The Witcher 2 nach Philips interessanten Worten. Und das war auch, glaube ich, der einzige, wo ich auf einer riesigen Videowand Bilder gesehen habe. Ja, das war es schon an Spielen. Ich habe nur noch den Stand von Art of Games, fand ich sehr interessant, in dem Konzeptzeichnungen ausgehängt waren. Ja, das war's.
Also für mich war es auf jeden Fall Lego Universe. Das habe ich heute erst gesehen und hat mich absolut umgehauen. Nicht mal so sehr der MMO-Aspekt des Spiels, den haben wir auch gar nicht so viel gesehen. Und der entspricht im Prinzip dem Standard-WoW-System, also Quests erledigen, Level aus. Nee, Level gibt's nicht in Lego Universe, aber halt bessere Items finden und und so weiter. Aber die Idee dahinter eben gleichzeitig auch noch das Prinzip hinter Lego eben einzubringen, das heißt aus Steinen Welten bauen, um es quasi auszudenken, und das tatsächlich relativ frei machen zu dürfen in einem abgeriegelten Areal und so, das hat mich richtig umgehauen. Vor allem auch, weil es sehr poliert ausgesehen hat und auch die Entwickler sich offensichtlich sehr viel Gedanken gemacht haben, wie das dann mit Kindern funktioniert im Spiel. Also da gibt es dann Security-Features, wie zum Beispiel muss sich jemand, der ein Kind auf die Freundesliste setzen will, muss erst sich identifizieren quasi, und das muss dann die Eltern auch erst absegnen und das ganze Zeug. Das ist schon richtig durchdacht, und es sieht halt auch wie die Lego-Spiele, die man schon auf der Konsole und auf dem PC und so kennt, richtig putzig aus, die Animationen sind gelungen und so. Es ist unbeschreiblich schon fast, aber es gibt da ja dann noch was anderes, was noch unbeschreiblicher ist.
Wird es auch ein Lego-Technik-MMO für Erwachsene geben?
Es gibt in dem Spiel tatsächlich eine Programmiersprache, die Lego Mindstorm entspricht, ungefähr. Und da kannst du sogar die Figürchen animieren und Minispiele mitmachen und so. Das ist, die Funktionsvarianten sind unglaublich.
Und was ist mit Playmobil?
Es gibt tatsächlich Playmobil online. Ich weiß allerdings gerade nicht auf dem Kopf, ob das schon gestartet ist oder noch in Entwicklung ist. Ja. Und während Alex googelt, reiche ich das Mikrofon an. Philipp weiter.
Ich habe noch eine Frage zu Lego Universe. Ich bin ja großer Fan von Lego Indiana Jones. Gerade weil mir das im Koop wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ansonsten kenne ich jetzt gar nicht so viele Lego-Spiele, aber kann man sich trotzdem auf Lego Universe freuen, wenn man so generell auf die bisherigen Traveller's Tales-Spiele steht?
Auf jeden Fall. Es gibt auch viele Parallelen, also viele der Animationen oder auch zum Beispiel das Quick-Building. Es funktioniert so wie in den Lego-Spielen. Und die MMO-Variante, so an der MMO-Part, der also wo es Quests gibt und so und das ganze Zeug, der erinnert schon, zumindest das, was wir gesehen haben, schon stark an die Lego-Spiele. Allerdings mit auch hier ein großer Fokus auf das Selbstbauen. Also die allererste Quest zum Beispiel, da muss man von einer Raumstation fliehen und dazu sein eigenes Raumschiff bauen. Allerdings hier noch nicht komplett aus einzelnen Blöcken, sondern aus Modulen. Das ist auch so der Unterschied. Man kann Module bauen und falls mehr fortgeschritten ist. Also Kinder zum Beispiel werden wahrscheinlich eher schlecht am PC aus einzelnen Blöcken ihre Visionen verwirklichen können. Deswegen gibt es diese Module, die man ganz einfach platzieren kann und so. Aber diese Module kann man hingegen auch zerstören. Dann kriegt man die einzelnen Blöcke und dann geht's richtig los. Dann kann man aus den einzelnen Blöcken bauen, was man sich denken kann. Das ist fantastisch und auch richtig einfach und verständlich umgesetzt. Und auch diese Programmiersprache, das mag kompliziert klingen, aber man nimmt einfach nur Symbole, zieht sie auf in einer Kette zusammen und dann funktioniert das automatisch. Sogar es wird direkt umgesetzt. Also während ihr programmiert, kann ein anderer Spieler bereits an die Figur rantreten zum Beispiel und die Auswirkungen sehen.
Da fällt mir doch direkt mal wieder auf, wie schwer es ist, über Computerspiele zu reden und über die Faszination darüber, wieso man ein Computerspiel jetzt so toll findet. Weil das, was du jetzt gerade erklärt hast, sicher alles wirklich ziemlich cool ist, aber man da einfach, wenn man das jetzt hört, noch nicht so wahnsinnig viel mit anfangen kann. Man muss es wahrscheinlich erstmal erleben.
Auf jeden Fall. Und es kommt ja auch schon Ende Oktober raus, beziehungsweise die deutsche Beta startet in ungefähr 1-2 Wochen, hat es geheißen. Auf jeden Fall ein Blick wert. Lasst euch, wie wir ja in der letzten Folge bei dem Nintendo Wii festgestellt haben, lasst euch nicht vom kindlichen Äußeren täuschen. Es steckt ein richtig geiles Spiel ein.
Wenn wir schon bei der Nintendo Wii sind, mache ich direkt mal weiter.
Moment, mittlerweile hat Alex herausgefunden, ob Playmobil online erschienen ist oder noch nicht.
Naja, was heißt, ich habe es herausgefunden. Also soweit ich das hier sehen kann, ist es auf jeden Fall auch wie eben dieses Lego Universe mit die Eltern sind auf jeden Fall involviert. So, jetzt habe ich's. Also da wird auch sehr viel Wert auf Kinderschutz und Jugendschutz geachtet und es soll wohl im Sommer 2011 starten. Ansonsten habe ich es mir jetzt noch nicht so durchgelesen, aber ich weiß mal, es wird wohl was in der gleichen Richtung sein. Aber dann auf, wie gesagt, ab 2011. Philipp.
Nee, bevor wir weitermachen, jetzt schnelle Umfrage. Lego oder Playmobil?
Lego.
Hier muss ich ganz klar sagen, beides. Philipp lacht ganz komisch, Christoph guckt mich komisch an und Fabian lacht auch, aber ich habe beides mit. Ich habe mit beiden damals gerne gespielt. Ich habe wirklich alles. Ich habe sehr gerne mit Lego habe ich gerne gebastelt und da habe ich gerne eigene Städte gebaut und Playmobil, die hatten die cooleren Waffen.
Hast das einfach nur so schön gesagt. Hier muss ich ganz klar sagen, beides. Es war wie so ein Politiker auf Diplomatiekurs.
Nein, ich fand diese Fragestellung Playmobil oder Lego. Ich meine, das war einfach, warum auch nicht beides? Sie vertragen super miteinander. Das sind beides unterschiedliche Genres. Die graben sich nicht gegenseitig Konkurrenz ab. Man kann als Kind wunderbar mit beiden Firmen Spaß haben. Und auch als Erwachsener.
Und du, Fabian, als alter Programmierer, bestimmt Lego, oder?
Lego, Lego, Lego.
Ich bin ja schon 28 Jahre alt und ich habe bestimmt seit ungefähr 10 Jahren oder ne, seit mehr als 10 Jahren habe ich kein Lego mehr in der Hand gehabt. Aber ich habe letztens zum Beispiel mal so ein YouTube-Video gesehen, wo jemand sein Lego-Technik oder dieser Nachfolger von Lego-Technik programmiert hat, einen Rubik-Würfel zu lösen. Da habe ich mir gedacht, geil, das will ich auch mal haben, ja. Die Preise sind zwar jenseits von gut und böse, aber die bedienen ja auch jede Altersgruppe. Das ist ja. Ich wundere eigentlich, dass die nicht auf der Gamescom sind. Da können sie wirklich was reißen.
Hallo und herzlich willkommen zum Klötzchenbau-Fan-Podcast. Ihr hört die erste Folge von Samstag, dem 21. August 2010.
Also ich bin auch klar Lego-Fan. Ich hatte zwar natürlich auch als Kind beides, aber Lego macht einfach mehr Spaß, aus dem Nichts irgendetwas zu erschaffen und sich dann zu ärgern, weil das letzte entscheidende Klötzchen nicht in der Kiste ist. Das ist einfach ein Erlebnis. Aber gut, kommen wir zurück zu den eigentlichen Spielen. Moment.
Eine kurze Zwischenfrage, da wir jetzt so viele Lego-Fans hatten. Gleichfarbig oder war euch die Farbe egal, wenn ihr Sachen gebaut habt?
Natürlich, gleichfarbig. Also bitte, ich kann doch keinen gelben Stein in eine rote Wand einbauen oder so.
Doch, wenn einem die gleichfarbigen ausgehen, muss man ja quasi bunt bauen.
Nee, dann geht man ins Geschäft und kauft sich neue Steine.
Also ich habe alles einfach gebaut, wie ich die Steine in der Hand hatte. Und die Farbe war mir egal. Das, meine Konstruktionen, die waren total bunt. Das war mir vollkommen egal.
Ich finde auch, mit Lego hat man improvisieren gelernt. Das fand ich super. Einfach Farben irgendwo hingepackt. Ich habe mir da früher natürlich nie Gedanken drüber gemacht, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, Lego hat mich geprägt. Sehr wahnsinnig.
Irgendein Wissenschaftler hat sich bestimmt mal Gedanken darüber gemacht, irgendein Psychologe, und hat mal herausgefunden, was mit Leuten passiert, die Lego-Steine farblich oder die Lego-Konstruktion farblich baugleich anordnen oder einfach mit durcheinander. Wahrscheinlich irgendwie Leute, die farblich baugleich aneinander bei der Verwaltung irgendwo, aber da ist bestimmt gibt es da wissenschaftliche Arbeiten drüber. Das würde mich mal interessieren. Aber wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Bei Lego Online oder waren wir schon weiter?
Wir waren bei der Wii. Und in Sachen Doktorarbeit hast du ja da dein Google. Wir waren bei der Wii und wir finden jetzt auch einen super Übergang. Wie waren wir bei der Wii angekommen?
Sie ist völlig irrelevant.
Nein, ist sie ja eben nicht. Das haben wir ja schon im letzten Bagdad Software Podcast ergründet. Ja, was weiß ich. Wir sind jetzt auf jeden Fall bei der Wii und wir sind bei Donkey Kong Country Returns. Und nächste Blitzumfrage, Donkey Kong Country?
Irgendein Nintendo-Spiel, was mir im Arsch vorbeigeht?
Ich hab's damals auf SNES, ich glaube Donkey Kong Country 3 war das noch, oder? Das Dreier mit dem Kitty?
Ja.
Genau, das Dreier. Das habe ich mit dem Nachbarn immer gespielt. Gruß an J.K. Das ist ganz lustig gewesen.
Erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil, alle. Donkey Kong rockt einfach.
Und Donkey Kong Country Returns. Programmiert von den Retro Studios, die auch Metroid Prime programmiert haben, das GameCube und Wii Fans sicherlich ein Begriff sein dürfte und eigentlich auch schon alleine Kaufgrund für die Konsole ist. Aber ich wiederhole mich. Ich habe Donkey Kong Country Returns auf der Gamescom anspielen dürfen und habe zunächst mal etwas sehr Schönes festgestellt. Es ist nämlich bockeschwer. Und das sind heutzutage eigentlich nur noch viel zu wenige Spiele. Dass man bei einem Jump'n'Run nochmal erlebt, wirklich in einem Level, dass man das erste Mal spielt, ein paar Mal zu sterben, das geschieht meiner Meinung nach nur noch sehr selten. Und bei Donkey Kong Country Returns ist das der Fall. Außerdem kann man es zu zweit spielen. Einer übernimmt dann Donkey und der andere Diddy Kong. Und es ist einfach alles drin und dran. Ich weiß nicht, wieso Alex gerade so ungläubig guckt. Ich gebe dir jetzt kurz das Mikro, aber ich bin noch nicht fertig.
Ich muss mal kurz einhaken, weil Philipp Spielker mit 5P hier anmerkt, dass Donkey Kong endlich mal ein richtig schweres Spiel ist. Philipp Spielker ist derjenige, der Heavy Rain in den Himmel gelobt hat und das wahrscheinlich auch immer noch ein tolles Spiel findet. Und ich hatte am Montag das Vergnügen, dem Entwickler von Heavy Rain zuzuhören. Und weißt du, was der gesagt hat? Ein Spiel muss nicht schwer sein. Spiele, die schwer sind, sind frustrierend. Warum soll ein Spiel nicht einfach mal pibbelnd einfach sein? Gerade Heavy Rain ist ein Spiel, wo man auch mal gerne versagen kann. Und dann kommt jetzt jemand, der das Spiel total toll fand, das mit einer 9.0 bewertet hat und sagt, boah, ich guck mal, Donkey Kong ist richtig bockeschwer. Das passt irgendwie gar nicht zusammen in meiner Welt hier.
Naja, du hast ja auch ein von David Cage signiertes Exemplar von Heavy Rain auf deinem Nachttisch liegen. Da ist schon ein Schrein aufgebaut. Nein, natürlich müssen Spiele nicht bockeschwer sein und sobald sie frustrieren, ist es ja auch blöd. Aber das hat Nintendo mit seinen Produkten eigentlich schon immer ganz gut hingekriegt, das zu skalieren. Und das wird auch Retro Studios hinkriegen. Denn das kennt man bereits aus Metroid Prime Zeiten, dass das zwar teilweise wirklich schwer war, aber man trotzdem nie dachte, Mist, ich will jetzt nicht mehr weiterspielen.
Was muss man sich darunter vorstellen, wenn du jetzt sagst, Donkey Kong ist schwer? Also ich meine, ich bin jetzt nicht so ein großer Nintendo-Fan, aber ich habe früher mal Super Mario gespielt und ich bin relativ weit gekommen, aber die späteren Level, da hatte ich einfach nicht mehr den Nerv zu. Auf der anderen Seite habe ich so Sachen auf Nintendo-Konsolen gespielt wie Battletoads und da bin ich nach zwei Leveln total frustriert. Also was meinst du mit schwer?
Also zunächst mal ist Battletoads ein großartiges Spiel, aber diese Jet-Sequenz, ich weiß nicht, ob du bis zu der gekommen bist, die ist das abartigste Stück Videospielgeschichte, das hier geschrieben wurde. Und ich glaube auch, dass ich das nur geträumt habe, dass ich das irgendwann mal geschafft habe. Aber ich bin der Meinung, ich habe es geschafft. Weiß ich nicht. Ich habe ein etwas späteres Level von Donkey Kong Country Returns gespielt, im Zweispieler-Modus, mit einer PR-Frau von Nintendo. Und die hatte das noch nie ausprobiert, weil offenbar jeder sonstige Redakteur direkt das erste Level, das zur Verfügung stand, gewählt hat. Aber ich wählte das Loren-Level, denn das fand ich schon in den alten Donkey Kong Country-Spielen immer super. Wenn man in einer Mine mit einer Lore unterwegs war und dann war zwischendrin die Bahn abgebrochen und man musste springen und in die nächste Lore wechseln und was weiß ich nicht alles. Und bei Donkey Kong Country Returns ist es in diesem Lorenlevel nur halt wirklich so, dass um dich herum alles auseinanderbricht und du praktisch ständig aus der Lore in die nächste springen musst, dabei aber natürlich deinen Sprung richtig timen. Zwischendrin gibt es dann auch wieder diese Fässer, die man aus den Donkey Kong Country Spielen ja kennt, die in eine bestimmte Richtung einen dann wegschleudern, teilweise auch ohne, dass man da überhaupt irgendwas kontrollieren kann. Von daher ist das Spieltempo einfach sehr hoch und man hat kaum Zeit nachzudenken, was man eigentlich tut. Und dadurch kommt so ein bisschen die Schwierigkeit herein, gerade halt, wenn man ein Level das erste Mal ausprobiert. Das ist natürlich in den früheren Levels noch nicht so krass der Fall. Eines dieser früheren Levels habe ich dann auch gespielt. Aber was mir an Donkey Kong Country Returns auch sonst einfach super gefällt, sind die Animationen. Wenn Donkey Kong auf einen Feind drauf springt, um ihn zu besiegen, dann sieht er dabei wirklich einfach nur blöd aus, wie so ein Affe. Und das ist einfach eine der coolsten Animationen, die ich auf dieser gesamten Gamescom sehen durfte. Und außerdem macht Donkey Kong Country Returns etwas, was ich generell fantastisch finde und was meiner Meinung nach viel zu wenig Spiele tun. Es verfügt über 2,5D-Grafik. Also du wirst öfters mal in einer 2D-Welt sozusagen in den Hintergrund geschossen und spielst dann auf der hinteren Ebene des Bildschirms weiter. Und wirst dann wieder in den Vordergrund geschossen und spielst auf der vorderen Ebene des Bildschirms. Und dadurch entsteht so ein gewisses 3D-Feeling, obwohl es eigentlich gar nicht 3D ist. Und das war einfach spitze. Jetzt ist hier gerade unser Host Christoph Hofmann leicht abgelenkt. Ich wäre mit meinem ersten Geheimtipp fertig, hätte aber noch was für die Wii.
Jetzt müssen wir nochmal Alex die Chance geben. Der drängt drauf, unbedingt ein Spiel pimpen zu wollen. Ganz dringend will er irgendeinen ganz wichtigen Titel erwähnen.
Jetzt schon, Philipp? Wirklich jetzt schon? Oder sagen wir das? Ich würde sagen, wir heben uns das für später auf. Ja, wir heben uns das für später auf. Deshalb fange ich mit einem anderen Geheimtipp an. Was heißt Geheimtipp? Also, ich bin ja ziemlich großer Fan von Musikspielen und dementsprechend war meine große Erwartung an die diesjährige Gamescom ein Termin bei Electronic Arts oder und Activision für Rockband und Guitar Hero. Und ich habe dieses Jahr Rockband 3 angespielt und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber bei Rockband 3 kann man dieses Jahr zum ersten Mal echte Gitarren benutzen. Und ich spiele ja selber Gitarre und ich war hin und weg. Das ist wirklich ganz toll. Also ich bin großer Rockband-Fan und ich spiele das auch immer gerne und mit diesen Plastikgitarren, aber das ist echt was, wo ich sage, das macht richtig Spaß und das ist auch nochmal eine Herausforderung, auch für Leute, die selber Gitarre spielen. Es kann das Genre richtig weiterbringen, wie es so schön heißt. Ja.
Was ich daran echt super finde, wobei ich nicht weiß, ob das irgendwie Erfolg haben kann oder nicht, ist, dass das ja dann theoretisch nicht nur für Leute geeignet ist, die bereits Gitarre spielen können, sondern dass vielleicht ein paar Videospieler dadurch auch zur Musik gebracht werden, zur richtigen Musik, weil sie feststellen, hey, Gitarre spielen ist cool, ich lerne das jetzt mal wirklich. Kannst du dir vorstellen, dass das passiert?
Ich denke auch. Also das ist auch das, was die Jungs von Harmonix, also das ist der Entwickler von Rockband, das was sie gesagt haben. Sie haben gesagt, wir haben jetzt mittlerweile zwei Spiele draußen, die haben auch zwei Add-ons oder zwei eigene Spiele. Es gab ja das Beatles-Spiel, das AC/DC und Green Day-Spiel und sie sagen, die Leute, die irgendwie seit Anfang an diese Plastikgitarren spielen und die können auf Expert mittlerweile alles runterklampfen, ja, ohne dabei die Augen zu öffnen. Die kennen das alle. Aber wenn wir jetzt nochmal anfangen und ein neues Instrument präsentieren und die müssen quasi von null anfangen. Also ich spiele seit ein paar Jahren Gitarre, echte Gitarre, und ich habe mich dahingestellt und auf wirklich auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad mit dieser echten Gitarre, E-Gitarre, dieses Rockband-Spiel gespielt und ich hatte meine Probleme. Ja, das lag zum einen auch daran, dass es total dunkel war, ich nicht gesehen habe, wo ich hingreife. Zum anderen standen die da direkt gegenüber die Leute, die mein Lieblingsspiel entwickeln, wo ich gedacht habe, oh scheiße, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann denken die auch, die scheiß Deutschen, die können ja nichts. Aber es ist eine Herausforderung. Das war auch deren Intention. Wir wollen nochmal irgendwie da was Neues bringen und auch die Leute, die mit den Plastikgitarren super umgehen können, dass sie vielleicht versuchen, okay, ich gehe jetzt den nächsten Schritt und ich fange mit der richtigen Gitarre an. Und das ist auch, wenn man dieses Spiel, diesen Trainingsmodus, der dabei ist, wenn man die beherrscht, kann man theoretisch auch Gitarre erlernen. Und ja, im krassen Gegensatz dazu möchte ich vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen, Guitar Hero mittlerweile sind sie, glaube ich, bei Teil 6 angelangt, ja. Die gehen einen ganz anderen Weg, die bleiben bei ihren Plastikgitarren und die brüsten sich damit, dass sie das schwerste Spiel aller Zeiten machen wollen. Und wer ein bisschen Guitar Hero kennt und auch den höheren Schwierigkeitsgraden, das ist einfach nur noch pervers und abartig. Das hat einfach für mich nichts mehr mit diesem, ich stelle mich hin mit einer Plastikgitarre und pose ein bisschen und hab Spaß, sondern das ist einfach nur noch auswendig lernen und das ist einfach nur noch Arbeit und das ist noch extremer geworden.
Gut, gibt's wahrscheinlich auch eine Zielgruppe für, aber David Cage wird da nicht dazu gehören. Der mag ja keine bockschweren Spiele. Ich persönlich habe weder mit Guitar Hero noch mit Rock Band irgendwie groß Erfahrung. Außer bei diversen Redaktionsvideos. Muss aber sagen, dass mich jetzt, wenn ich mir jetzt eins dieser Musikspiele kaufen würde, Rock Band noch am ehesten reizen würde. Wobei, ich weiß nicht, kannst du das kurz bestätigen? Rock Band ist ja schon noch das teurere Spiel, wenn man sich das ganze Equipment holt, oder?
Nein, eigentlich nicht. Also Rockband war, als es als erstmal nach Deutschland kam, war es sauteuer. Da war das Instrumentenbundle mit Schlagzeug, Gitarre und Mikrofon hat ungefähr 250 Euro gekostet. Mittlerweile kriegt man auch allein das Drumset für 29 Euro bei Amazon oder so. Es kommt darauf an. Also Guitar Hero ist vor allem das Neueste, ist absolut Metal. Und Metal ist sau schwer auf der Gitarre zu spielen. Ja, also wenn man wirklich auf Megadeth und wie sie alle heißen und dieses wirklich dieses Gekreische auf der E-Gitarre steht, dann ist Guitar Hero die erste Wahl. Rockband ist einfach, das bedient alle Zielgruppen, ja. Egal, ob ich auf Country-Musik, ob ich auf Lady Gaga oder was auch immer die Beatles stehe, die haben allein 2000 Lieder zur Auswahl im Marketplace, die man runterladen kann. Also wenn man sich ein bisschen für Musik und sagt, interessiert und sagt, ich möchte so Musik für ausprobieren, dann ist Rockband einfach eine bessere Wahl. Und diese ganzen Instrumente untereinander sind ja auch kompatibel und es gibt zum Beispiel bei Amazon gibt es diese billig Drumsets für mittlerweile 9 Euro. Also der Preis spielt da eigentlich keine Rolle mehr. Deshalb mein Tipp, wenn ihr Musikspiele ausprobieren wollt, Rockband.
Zwischendurch Umfrage: Sänger, Schlagzeuger oder Gitarre?
Eindeutig Sänger.
Alles außer Gesang.
Nachdem ich am Schlagzeug versagt habe, natürlich Gitarre.
Und ich bin auch mehr der Gitarrist. Gut, bevor ich jetzt das Mikrofon an Philipp weitergebe, der einen nächsten uninteressanten V-Titel nimmt, muss ich hier einen Shoutout an die Jungs bei Head Up Games natürlich machen mit Trapped Dead. Das ist es. Ungefähr, es könnte man sich am einfachsten vorstellen als Kommandos-Klon mit Zombies. Allerdings nicht diese modernen, langweiligen Zombies, die durch die Gegend rennen und über Häuser hüpfen, um es extrem auszudrücken, sondern die klassischen, langsam schlürfenden. Das Spiel. Der wichtigste Punkt, der das Spiel für mich verkauft, ist zum einen die Zombies und zum anderen, dass es Koop-Modus geben wird für bis zu 4 Spieler. Und was macht mehr Spaß, man sieht es ja in Left 4 Dead, als mit mehreren Leuten Zombies zu jagen. Und das dann auch noch mit taktischem Anspruch, der zwar nicht so hoch ist wie eine Jagged Alliance Serie oder eben Kommandos, aber trotzdem Spaß macht. Und vor allem dann auch mit 40 Euro relativ billig in den Laden kommt.
Brains?
Ja, also ich habe selber ja nicht angespielt, ich habe nur den Report von Christoph gesehen. Es liest sich auf jeden Fall gut. Ich bin auch jetzt auch nicht so groß der Taktikspielexperte. Ich bin eher so auf Action und leichte Unterhaltung getrimmt, aber es liest sich auf jeden Fall sehr gut und Zombies sind ja sowieso ganz groß im Kommen momentan und überhaupt, ja, ich gebe schon ab. Brains.
Was es für mich dann entscheidend verkauft hat, war im Prinzip das KI-Verhalten. Also der Entwickler, der mir das gezeigt hat, der hat auch die Hintergrundinformationen angeschaut. Also ich habe auch mal gesehen, wie tatsächlich die Sichtkegel von den Zombies sind. Normalerweise sieht man das ja nicht. Und dass die Zombies tatsächlich ihr Eigenleben haben, ihrem eigenen Plan folgen, der vollkommen dynamisch erzeugt wird. Also jederzeit wird entscheidet der Zombie, was er als nächstes machen möchte und so. Das macht die Level, denke ich, sehr viel abwechslungsreicher.
Und das wurde dir nur in der Theorie präsentiert oder auch in der Praxis?
Ich habe 3 Level gesehen und auch Hand angelegt.
mir sehr schön gefällt bei dem Spiel ist die Grafik. Die wirkt sehr, sehr polished, sehr, sehr schön, sehr stimmungsvoll, auch von der Beleuchtung her. Und ich finde, das ist ja immer schon mal viel wert, wenn ein Spiel gut aussieht. Und wenn du mir dann sagst, dass auch noch die inneren Werte stimmen, dann freue ich mich darauf. Hey, Donkey Kong Country Returns sieht gut aus. Ja, es gibt gut aussehende Wii-Spiele. Wir sind halt nicht so die Grafikfetischisten, die Wii-Spieler.
Allerdings hier auch die Warnung an Grafikfetischisten, wenn Philipp meint, es sieht gut aus, ist es natürlich jetzt nicht auf dem Niveau von einem.
Ich sag jetzt noch nicht das Wort. Das müssen wir uns nachher aufheben für den Synchronwettbewerb. Aber ich möchte ganz gerne mal das Wort an Fabian übergeben. Wie geht's dir eigentlich so an der Heizung und was sagst du zu der Grafik von Wii-Spielen?
Ich sag zur Grafik von Wii-Spielen, sie reicht mir aus. Ich find's eigentlich relativ schön. Ja, natürlich polygonarmer als der Rest. Besonders im Vergleich mit PC, mein einziges anderes Spielgerät. Aber ich finde sie eigentlich immer sehr schön, ja.
Also ich schreibe zwar in den Tests auch immer gern einen riesigen Absatz, was in der Grafik scheiße ist, warum sie blöd aussieht, aber im Kern ist für mich auch wichtiger, dass das Spielprinzip Spaß macht und funktioniert. Also ich, wenn die Story eines Text-Adventures, das nehme ich immer gern als Beispiel, gut ist, dann spiele ich auch ein Text-Adventure. Ist mir egal, ob da jetzt ASCII drin ist oder einfach nur Text.
Ich würde aber gerne nochmal einen Kommentar von Alex aufgreifen, der eben sagt, er sei nicht so der Taktikspieler, sondern eher so der Action-Shooter-Experte. Da ist mir aufgefallen, dass du mir ja aber erzählt hast, nach dem zweiten Tag der Gamescom, dass dir diese ganzen Explosionen und Schießereien langsam mal zum Hals raushängen würden. Findest du das wirklich, dass auf dieser Gamescom ein bisschen zu viel Action präsentiert wurde oder die Action zu generisch war?
Also, Moment. Also, ich bin Action-Fan, ja, und ich spiele gerne Shooter. Das Problem ist einfach, dass man wahrscheinlich als Redakteur, der sich irgendwie für Präsentation eingetragen hat, für Spiele, die mit Action zu tun hat, dass man natürlich da quasi 10 Stunden am Tag mit Explosionen konfrontiert wird. Und man muss sich das so vorstellen, man kommt um, 10 Uhr morgens in eine Präsentation rein und dann steht da jemand und erzählt da seinen 0815-Text von wegen, wir haben das tollste Spiel und guck mal hier, wir haben einen Mehrspielermodus, da explodiert was. Eine halbe Stunde später kommt man in die nächste Präsentation vom anderen Hersteller, der einem genau das gleiche erzählt und sagt, unsere Explosionen sind noch viel schöner als die von Konkurrenten. Und ich habe nichts gegen Shooter, ich spiele sie gerne. Es ist einfach diese geballte Ansammlung von Explosionen und ich meine, jeder, auf der Gamescom im Entertainment-Bereich durch die Hallen gelaufen ist, der wird es bestätigen können. Es wird an jeder Ecke knallt und rumst es irgendwo. Irgendwo explodiert irgendwas. Und wenn man das wirklich in geballter Form 8 bis 12 Stunden am Tag erlebt, ja, dann sagt man sich einfach irgendwann, ich habe die Schnauze voll. Ja, dann guckt man sich auch mal gerne so einen Bicycle-Simulator von Ben an und freut sich einfach, dass was nicht explodiert, dass man nicht auf irgendwas schießen muss. Ich habe keine Aversion jetzt auf der Gamescom gegen Actionspiele oder Shooter entwickelt. Es ist einfach nur diese Ansammlung von Explosionen auf engem Raum.
Das finde ich aber auch ein bisschen mein Redakteur. Also wenn ich mir meinen Einplan anschaue, dann habe ich von Kinderspielen bis zu ausgewachsenen, brutalen Prüglern schon sehr viel Abwechslung drin. Und eigentlich nur 3 Action, also reine Action-Titel, wo man als Shooter bezeichnen kann, drin.
Was du aber nicht gesehen hast, was für eine Überleitung. Keine Angst. Was du nicht gesehen hast, ist die eventuelle Zukunft der MMOs, die sich da nennt?
End of Nations?
Das ist auch eine eventuelle Zukunft der MMOs, allerdings im Echtzeitstrategie-Genre, das ja nun nicht so mein Fall ist. Alex wäre da der richtige Ansprechpartner für, aber der verschwindet gerade auf der Toilette. Ich meine natürlich
Rift, Plains of Tellara.
Ich meine natürlich,
ja, du willst doch nur hören, dass ich Guild Wars 2 sage.
Richtig, also sagst du.
Mach ich doch. Guild Wars 2, die Zukunft der MMOs. Das beste Spiel aller Zeiten, bis Guild Wars 3 kommt natürlich.
Nein. Du sollst das jetzt nicht übertreiben. Es ist eventuell die Zukunft der MMOs. Aber mir hat ja schon das erste Guild Wars wahnsinnig gut gefallen. Und wer sich jetzt auf dem MMO-Markt nicht so gut auskennt...
Ich habe die Prophecies-Kampagne immer noch nicht durchgespielt.
Wer sich auf dem MMO-Markt nicht so gut auskennt, der sollte wissen, dass Guild Wars Prophecies das erste Spiel dieser Reihe war und dass es gekauft wurde und dann war es auch gekauft und dann war damit Sense. Dann gab es keine Abo-Gebühren mehr, die man monatlich zahlen muss. Es gab keine praktisch obligatorischen Käufe, die man freiwillig in Gänsefüßchen noch später dazu kaufen konnte, sondern man hat das Spiel gekauft und wie ein normales Nicht-MMO dann auch einfach besessen, ohne noch weitere Kosten zu haben. Und trotzdem war das richtig gut. Es hatte eine schöne Geschichte. Es hatte ein wahnsinnig cooles Skill- und Kampfsystem, da man immer nur einen bestimmten Loadout an Skills mit nehmen konnte in die Instanzen, die man betreten hat. Und falls jetzt jemand nicht weiß, was Instanzen sind, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Im Gegensatz zu World of Warcraft, wo man die meiste Zeit wirklich in einer Welt herumläuft, in der einem ganz viele andere menschliche Mitspieler begegnen, war es bei Guild Wars so, dass man anderen Mitspielern generell nur in Städten begegnet ist. Und wenn man dann diese Stadt verlassen hat, ist man in eine Instanz gekommen, in der man höchstens mit, ich glaube, es waren 8 verschiedene Leute unterwegs sein konnte. Oder war das erst in den späteren Spielen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine begrenzte Zahl von Leuten. Und dadurch war es natürlich viel besser möglich, dort Geschichten zu erzählen, weil wenn man jetzt irgendeinen Bossgegner in dieser Instanz besiegt hat, dann konnte der auch wirklich besiegt sein. Und das war nicht so wie in World of Warcraft, dass der nach einer Minute schon wiederbelebt werden musste, weil dann ja die nächste Heldengruppe kommen könnte, die ihn auch noch besiegen muss.
Fabian, was hast du denn in deiner Ecke so erlebt?
Was war denn das für eine Überleitung?
Das war eine kleine Einleitung in Guild Wars. So, und jetzt erzähle ich, was Guild Wars 2 so besonders macht. Aber vielleicht möchte ja Alex auch mal was zu Guild Wars sagen.
Nie gehört, danke.
Guild Wars 1 hatte übrigens auch eine tolle Grafik. Hast du auch nie Guild Wars gespielt?
Natürlich habe ich Guild Wars gespielt. Ich habe doch gesagt, ich habe die Prophecies-Kampagne noch nicht durch. Ich bin momentan in der Wüste oder so. Und es ist auch ein tolles Spiel. Vor allem hat mir gefallen, dass man auch alleine eben das meiste schaffen kann. Die Grafik war schön, ja. Technisch allerdings hat mich gestört, dass man an kleinen Hügeln hängen bleibt und nicht springen kann und so. Also, dass man durch die Levels, die auch schön gestaltet sind und alles natürlich, dann doch sehr linear durchgeführt wird. Aber gut, das ist natürlich wirklich auf hohem Niveau.
Ja, also mir ist einfach nur aufgefallen, als ich 3 Jahre nach dem ursprünglichen Release Guild Wars mal wieder gestartet habe und es längere Zeit nicht gespielt hatte, war ich wirklich überrascht davon, wie gut das Ganze immer noch aussieht. Guild Wars 2 ist in jeglichem Punkt die Steigerung davon. Sieht einfach nur wahnsinnig gut aus. Und möchtest du mir etwas mitteilen, Alex? Nicht? Okay. Schneiden wir. Guild Wars. Also wir schneiden das hier jetzt nicht, aber man muss das einfach mal ganz kurz erzählen, was hier gerade passiert. Ein Redakteur namens Alex Hassel tippt mit seinem Stift auf den Bildschirm seines Laptops. Und möchtest du mir...
Jetzt hier nicht erst als Redaktionsinterne ausplaudern.
Nee.
Na also, gut. Nee, ich meinte bei Guild Wars, komm.
Ja.
Du warst bei Pflanzen.
Ach ja, eine Pflanze ist zum Beispiel die Irrelevant. Und sie hat einen knopfigen Stamm. Also, Guild Wars 2 ist in jeglicher Hinsicht eine Steigerung zum Vorgänger. Die Grafik sieht fantastisch aus.
Auf jeden Fall. Richtig geil.
Bist du da wirklich dieser Meinung?
Auf jeden Fall. Also ich habe nicht richtig gesehen, aber wenn man Halle 9 vorbeiläuft, dann sieht, oder Halle 7 oder so, sieht man von Weitem schon die Trailer und es ist geil.
Und die Entwickler behaupten auch, dass das auch auf älteren PCs noch so laufen wird, wie es da gerade jetzt in Halle 9 aussieht. Ich hatte aber außer der Gelegenheit, das Spiel mal selber in Halle 9 anzuspielen, auch eine einstündige Präsentation bei ArenaNet, den Entwicklern von Guild Wars 2. Und da haben sie halt auch viel darüber erzählt, wie sie Guild Wars 2 jetzt für MMOs nochmal ganz besonders machen wollen. Und ich erzähle das jetzt wirklich nur ganz knapp, aber es soll statt traditioneller Quests dynamische Events geben. Eine traditionelle Quest muss man sich so vorstellen, dass irgendwo in der Welt ein Charakter steht mit einem Fragezeichen über dem Kopf oder einem Ausrufezeichen. Man klickt ihn an und er sagt, werde angegriffen von bösen Bibern, du musst sie mir unbedingt töten. Dann geht man ein paar Meter weiter, findet dort wahnsinnig viele Biber, tötet sie und geht zurück zu diesem Menschen und sagt, ich habe dir deinen Biber getötet, ich bin ein Held. Daraufhin sagt dieser Mensch wiederum, oh, das ist wahnsinnig schön, hier hast du eine Belohnung. Könntest du jetzt bitte noch die 30 wilden Kaninchen töten, die in dem Feld links von mir wüten? Also einfach ziemlich stupide Aufgaben. Und das ist in MMOs in letzter Zeit ein bisschen häufig aufgetreten, finden die Macher von Guild Wars 2. Und deswegen wird es solche Menschen mit Fragezeichen über dem Kopf nur noch sehr selten geben. Stattdessen sollen einem die Quests und die Aufgaben, die man so kriegt, einfach während man durch die Spielwelt läuft, passieren. Und das bekannteste Beispiel, das die dabei immer wieder erwähnen, und das wir auch gesehen haben, ist, dass beispielsweise eine Gruppe von Zentauren gerade eine Siedlung überfällt, in der man zum Beispiel auch bei Händlern einkaufen könnte. Und wenn man da nun gerade vorbeikommt und das mitkriegt, dann ist man natürlich ein guter Held und man versucht, diese Zentauren zu besiegen. Und jeder, der da vorbeikommt, kann sich dem anschließen. Je mehr Leute gegen diese Zentauren kämpfen, desto stärker werden die Zentauren auch. Also diese dynamischen Events werden schwieriger, je mehr Leute daran teilnehmen. Und je nachdem, wie dieses Event dann ausgeht, hat das auch Auswirkungen auf die Spielwelt. Nicht in allen Fällen wahnsinnig große Auswirkungen, aber wenn man jetzt gegen diese Zentauren siegen würde, dann könnte man kurz darauf die eigentliche Basis dieser Zentauren finden und versuchen, die dem Erdboden gleichzumachen und somit den Zentauren einen vernichtenden Schlag zufügen. Falls man aber verlieren würde, während diese Zentauren dieses Dorf angreifen, dann würden die Zentauren dort mal eben einen Außenposten errichten. Das Dorf wäre weg, man könnte bei den Händlern nichts mehr einkaufen, es gäbe auch keine Schnellreisefunktion mehr dorthin und dann müsste man das erstmal wieder auslöffeln, was man sich da eingebrockt hat. Und es wurden uns da so ein paar Beispiele gezeigt, da waren auch einige dynamische Events dabei, wo man sich so denkt, naja, das ist jetzt nicht unbedingt das wahnsinnig Beeindruckende und klar, nicht jedes dieser Events wird weltbewegend sein und man wird sich nicht an jedes dieser Events noch lange erinnern. Aber trotzdem ist das einfach eine schöne Idee. Und außerdem wird es eine personalisierte Geschichte geben von jedem Charakter. Beispielsweise wird man am Anfang entscheiden, aus welcher sozialen Schicht man kommt, ob man ein Waisenkind ist oder im Dorf geboren wurde oder als Adliger. Und je nachdem wird die Geschichte sich anders entwickeln, man wird andere Charaktere treffen, die sich einem anschließen und so weiter und so fort. Hört sich wirklich gut an, sind viele Versprechen, muss man nochmal abwarten, aber ich war nach dieser Präsentation doch ziemlich überzeugt davon, dass die Jungs wissen, was sie tun.
Da wir es ja gerade eben von der Grafik hatten, muss ich dann doch noch was erwähnen. Ich habe zwar und mir gleichzeitig quasi widersprechen, aber es gibt eben Spiele, die sehen, da spielt die Grafik eben eine große Rolle. Und ich habe auf einer 5-Meter-Leinwand Formula One 2010 gesehen. Und es ist unbeschreibliches Gefühl. Oder so detailliert sieht selbst Gran Turismo 5 meiner Meinung nach nicht aus. Gut, in den Menüs ist die Grafik nicht ganz so gut. Aber es ist einfach geil. Vor allem halt auch, dass es mal wieder endlich ein richtig gutes und vor allem realistisches und mit Lizenz vollgepacktes Formula One Rennspiel. Das hatten wir schon seit bald 13 Jahren nicht mehr, ein richtig anständiges Spiel. Und im Prinzip braucht man eigentlich auch nicht weiter zu sagen. Ich denke, Codemasters mit Spellens mit Race Driver Crit und Colin McRae 2 haben ganz klar gemacht, dass sie im Rennspielsektor einfach die Großen sind.
Grafisch auf jeden Fall, also die sahen Ritt und Colin McRae, die sahen immer großartig aus, aber was eine Frage zu Formel 1, ist das der PlayStation exklusiv oder ist das für alle Konsolen?
360, PS3 und PC. Also, packt das Lenkrad aus, Ich glaube, im Oktober oder im November kommt's raus. Ganz interessant noch nebenbei, die planen tatsächlich eine riesige Serie. Scheinbar hat die Lizenz einiges Geld gekostet. Und da planen sie jetzt schon weit voraus. Also Formula One 2010 wird im beziehungsweise fangen wir ganz vorne an. Letztes Jahr kam ja schon für die Wii Formula One 2009. Das war im Prinzip nur so ein Abfallprodukt, um es so auszudrücken. Jetzt Formula One 2010 wird auch nur eine abgespeckte Version sein. Also vor allem der Mehrspielermodus soll wohl nicht ganz so umfangreich sein wie dann im 2011er Version. Da soll es dann auch noch DLCs und sowas geben. Also die haben schon mal sehr viel geplant, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber ganz ehrlich, wenn die Qualität der Spiele immer so gut bleibt, dann freue ich mich trotzdem drauf.
Ich würde mich jetzt allerdings mal interessieren, welchen DLC man in einer Formel 1 Saison unterbringt. Ich meine, so Formel 1 ist ja nur so, die legen am Anfang, Moment, ja, ich weiß, ihr wollt also was sagen, aber lass mich doch mal ausreden. Formel 1, die legen am Anfang der Saison ihre Fahrer fest, ihre Fahrzeuge und ihre Strecken. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie mitten in der Saison sagen, ach, hör mal, wir können ja noch neue Strecken ins Repertoire aufnehmen, damit wir das als Ziel verkaufen. Und ich denke auch nicht, dass sie irgendwie, wahrscheinlich, wenn ein Fahrer stirbt, was wir nicht hoffen wollen, dass sie den direkt als DLC vermarkten, den Nachfolger vermarkten wollen. Hoffe ich zumindest. Was wollen die als DLC anbieten?
Also ganz konkret ging es um Classic-Stuff. Also zum einen ältere Strecken, aber auch zum anderen eben die große Phase der Formel 1 damals 1968 noch, wo noch ohne Werbung und so gefahren wurden, kennen wir aus dem grandiosen Grand Prix Legends. Immer noch eine super Simulation, aber in die Richtung wollen sie eben auch gehen, zum Beispiel. Ob es dann ein eigenes Spin-off wird oder DLC, kam nicht ganz raus, aber ich denke, sowas in der Art wird es dann sein. Also vielleicht auch zusätzliche Spielmodus oder so.
Die wollen im November rauskommen, ja? Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, genau der Termin, wo jetzt gerade vor ein paar Tagen Gran Turismo 5 angekündigt wurde. Also, ich bin jetzt nicht der Marketing-Experte, aber wenn ich sage, wenn angenommen, ich hätte ein Rennspiel zu vermarkten, was auch auf Sonys PlayStation 3 rauskommt oder generell auf aktuellen Konsolen. Und Sony kündigt an, dass im November Gran Turismo 5 rauskommt, worauf ungefähr geschätzte 40 Millionen Spieler seit Jahren warten, dann launche ich doch nicht im gleichen Monat noch ein Formel-1-Spiel. Philipp.
Naja, es ist ja nicht der Momember, sondern es ist der November. ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich draußen bin, weil ich die Formel 1 überhaupt nicht auskenne, aber die Diskussion finde ich jetzt doch sehr interessant, weil das wirklich spannend werden dürfte, wobei eigentlich wahrscheinlich wird es nicht spannend werden, weil Formel 1 ist einfach schon seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm vom PC oder geschweige denn Konsolenspielern. Und von daher wird es, egal wie gut dieses Spiel ist, jetzt natürlich erstmal wieder eine gewisse Hürde sein, dass ein F1-Spiel wieder gut verkauft wird und wieder gute Verkaufszahlen haben wird. Und wenn dann auch noch Gran Turismo 5 da reinkommt, auf das nun wirklich sämtliche Rennspielfans dieser Welt seit einer halben Ewigkeit warten, dann könnte das tatsächlich schwierig werden. Ansonsten wollte ich einfach nochmal einen kleinen Disclaimer einbringen, dass hier wieder der längste Podcast aller Zeiten.
Die erste Laberecke war 3 Stunden, aber die wurde nie vollständig in einem Stück veröffentlicht.
Naja.
Aber da wir jetzt Formula One abgearbeitet haben, zurück an.
Hast du schon 2 Stück, oder? Ich hatte gerade 4+3 erwähnt.
Genau. Zurück an.
Kann ich eben vielleicht jemand wie Alex, auch wenn er sich damit nicht auskennt, einfach mal sagen, was er jetzt so von dem hält, was er gehört hat? Ich meine, du willst doch sicher irgendwann mal wieder ein MMO ausprobieren, oder?
Also ich und MMOs. Nein. Das geht nicht mit, das geht nicht zusammen. Das ist einfach, da habe ich kein Interesse dran und das kann ich mich nicht mehr lange dran für interessieren. Da bin ich auch ganz froh drüber, weil, also ich hab's, das Einzige, was bei mir mal funktioniert hat, war eine Zeit lang Star Wars Galaxies, aber da gab's ja dann irgendwann mal diesen ominösen Patch oder dieses Update, das das komplette Spiel auf den Kopf gestellt hat. Und, aber interessanterweise habe ich mir diese Tage bei Sony Online Entertainment, genau der Firma, die dafür verantwortlich ist, dass Star Wars Galaxies nur noch ein Schatten seiner selbst ist, habe ich mir ein Star Wars The Clone Wars, heißt das so, ja, Clone Wars Spiel angeguckt und Also es ist kein MMO, sondern es ist so eine Art virtueller Spielplatz für 8 bis 14-Jährige. Also das ist auch ganz offiziell deren Altersgruppe, die sie anpeilen. 8 bis 14-Jährige, die sich da irgendwie einen Star Wars Charakter aus den Clone Wars anlegen und dann da rumlaufen, mit Freunden chatten und da gibt's auch so Kindersicherungsfunktionen. Wer unter 13 ist, darf nur irgendwie so wie auf Nintendo Wii chatten. Also es gibt ja nur so ein paar Worte, die man auswählen kann aus dem Menü. Wer über 13 ist, darf echte Wörter eingeben. Auch da gibt's dann mal so einen Filter. Also man kann da nicht irgendwie wüst rumschimpfen. Und im Prinzip ist es einfach nur eine Ansammlung von Minispielen, die irgendwas mit Star Wars zu tun hat, keine Ahnung, Flash-Spiele, wo man Jar Jar Binks durch die Gegend hüpfen lassen muss und Lichtschwertkämpfe und dann kann man Geld damit verdienen und damit kann man seinen Charakter aufbauen. Und das ist dann so, das war mein Ausflug in die Welt von Online-Spielen, so MMOs so ein bisschen. Ansonsten, ich habe auch mal das Old Republic angespielt, die Tage. Interessiert mich allein vom Setting, aber spielerisch brauche ich länger. Also ich hab mir den Trailer angeguckt, diese Render-Trailer, die kennt ihr vielleicht alle schon, die gab's ja auch schon auf der E3. Die sehen einfach nur hammergeil aus, da fällt einem das Ei aus der Hose, ja, wenn man die sieht. Aber ich finde, so ein MMO ist einfach, das ist kein Genre, wo man sich mal 20 Minuten an den Rechner hockt und was ausprobiert und sich danach einen Eindruck bilden kann. Ja, also so geht's mir zumindest. Das habe ich nach 10 Minuten gesagt, okay, wenn das Spiel draußen ist, gucke ich es mir gerne an, aber bis dahin warte ich ab.
Dann möchte ich dir trotzdem mal dazu raten, Guild Wars 2 vielleicht mal im Blick zu behalten, weil sich nämlich auch schon das erste Guild Wars in Teilen sehr wie ein Einzelspielerspiel anfühlte. Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, ständig im MMO unterwegs zu sein und man hatte auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie so da hatte wer einen Piepmatz, dass es so diese MMO-Schiene fährt, die du offenbar nicht so gerne magst. Also ich bin wirklich nicht sicher, ob Guild Wars 2 das großartige Ding wird, was es verspricht zu werden, aber möchte da einfach jedem empfehlen, das Auge offen zu halten. Auch dem Herrn Fabian Knopf, der gerade halb einschläft, aber dazu ja vielleicht mal was sagen.
Ich kann nicht so viel dazu sagen. Ich habe Guild Wars 1 mir zwar zugelegt, aber ich glaube, meine Spielzeit beträgt insgesamt 2 Stunden.
Warum?
Ich weiß nicht, danach hat es mich nicht mehr motiviert.
Ja, okay, I rest my case.
Also Guild Wars kann ich auch absolut nicht so sagen und MMOs ist, wie gesagt, es hängt für mich vom Setting ab. So die Sache World of Warcraft, da spielen Millionen Spieler und die sind begeistert davon. Mich schreckt allein ab, dass es um Zwergen und Elfen geht. Ja. Und ich habe damals Star Wars Galaxies angefangen, weil es halt Star Wars war. Und ich werde wahrscheinlich auch Old Republic mal spielen, einfach weil es Star Wars ist. Das ist halt meine Sicht der Dinge. Mich interessiert halt wirklich die Story dahinter und das Setting und das Spielerische. Da bin ich, das lasse ich auf mich zukommen.
Also, wenn wir jetzt gerade bei MMOs sind. Ich habe World of Warcraft auch mal eine Zeit lang gespielt. Ich habe mir Herr der Ringe Online zugelegt. Ich habe mir Warhammer Online zugelegt. Ich habe mir Age of Conan zugelegt. Und habe das dann alles immer nur so einen Monat lang gespielt. Und das ist eigentlich auch so mein Problem mit MMOs, dass ich die nur zum Sightseeing spiele. Also beispielsweise World of Warcraft, finde ich, hat eine wahnsinnig schön designte Welt. Und jedes Mal, wenn die ein neues Add-on ankündigen und da einen Trailer zu zeigen, dann möchte ich am liebsten wieder anfangen zu spielen, weil ich dann wieder tolle Abschnitte dieser Welt sehe und denke, boah, da willst du einmal gewesen sein. Aber das hat sich dann auch irgendwann wieder erledigt. Und bei Guild Wars war das eben nicht der Fall.
Ich möchte nur kurz anmerken, dass ich würde es nicht als Problem bezeichnen, wenn man ein MMO nach einem Monat beiseite legt. Ich würde es als Problem bezeichnen, wenn man nach einem MMO nach einem Monat nicht zur Seite legen kann und einfach noch die nächsten 2 Jahre durchspielt und seine Sommerurlaube darauf verwendet. Ja, also ich kenne das. Ich habe auch das MMO, was ich mal gespielt habe, habe ich auch eine Zeit lang intensiv gespielt, ein paar Monate. Ein bisschen das Interesse dran verloren. Und deshalb, Klopf auf Holz, bin ich glücklich. Ich bin, glaube ich, nicht gefährdet,
irgendwann mal ein Langzeit-MMO-Abhängiger zu werden.
Für alle, die seit 6 Jahren WoW spielen und sich jetzt angegriffen fühlen,
Entschuldigung.
Bitte eine Mail an alex@gamersglobal.de.
Ich mache jetzt mal hier den diplomatischen Politiker. Hier muss ich sagen, es gibt beides. Es gibt zu viel und es gibt auch eine Zielgruppe bei MMOs, die es einfach ab und an mal spielen. Und das ist dann ja auch irgendwie auch mal ganz schön. Jetzt weiß ich nicht, was passieren soll, aber Christoph wird uns sagen oder Alex wird mir das Mikrofon wegschnappen. Letzteres.
Ich ergreife jetzt einfach mal die Initiative und greife ein Thema auf, bevor ich es vergesse. Bewegungssteuerung. Das wahrscheinlich eines der Themen überhaupt dieses Jahr auf der Gamescom. Und das gilt wahrscheinlich nicht nur für uns, die im Business Center die Präsentationen angeguckt haben, sondern auch für die Leute, die im Entertainment-Bereich waren. Das ist nicht nur Nintendo Wii, das ist ja schon ein alter Hut, sondern auch ganz konkret Sony, PlayStation Move und Microsoft Kinect. Und wir hatten ja jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal Gelegenheit dazu, beide Systeme ein bisschen ausführlicher auszuprobieren. Und da würde mich einfach mal interessieren, was sind eure Gedanken dazu?
Ich denke mal, dass du dazu, ja, gleich gibt es noch eine Blitzumfrage, schon mal kleiner Teaser. Ich denke, dass du dazu am meisten sagen kannst, weil du ja auch auf dem Microsoft Playday warst, der am Dienstag stattgefunden hat, noch vor der Gamescom. Ich habe zu Kinect, fangen wir mal damit an, zwei Titel gesehen. Und zwar war das einmal Fighters Uncaged. Das ist das erste Kinect-Kampfspiel von Ubisoft. Und außerdem Motion Sports, das auch von Ubisoft kommt. Und die haben mich beide sehr wenig beeindruckt hinterlassen. Als Kinect vor einiger Zeit angekündigt wurde, auf der E3 im letzten Jahr und noch Project Natal hieß, da habe ich mir echt so gedacht, Mann, das kann ein richtig großes Ding werden und da müssen nur mal ein paar Designer auf die richtigen Ideen kommen, dann wird das einschlagen wie eine Bombe. Also mein bisheriger Eindruck ist, dass die Designer bisher noch nicht auf die richtige Idee gekommen sind. Denn das, was da bei Ubisoft gezeigt wurde, war wirklich das, was die Wii seit 4 Jahren macht. Nur halt in Microsoft. Und bei diesem Kinect-Kampfspiel war es so, dass man halt wirklich mit seinen Händen schlagen konnte, mit seinen Füßen treten. Man konnte auch irgendwelche Spezialmoves ausführen, die entweder auf kurze, mittlere oder lange Distanz immer ausgelegt waren. Also man musste immer gucken, wo man sich gerade befand. Aber ich habe das mal angespielt und hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt wirklich meine Bewegungen in diesem Ding drin sind. Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass ich mich bewege und irgendwas passiert dann halt auf dem Bildschirm. Aber das ist nicht zwangsläufig das, was ich gemacht habe oder machen wollte. Und bei Motion Sports war das dasselbe. Da gibt's das obligatorische Boxen und jede zweite Bewegung, die ich da gemacht habe, wurde nicht erkannt. Und dann macht auch Boxen keinen Sinn. Das war schon bei dem ersten Wii Sports so, dass dann einfach nur dazu diente, dass man schwitzen konnte. Aber wirklich präzise war das nicht. Und dann habe ich auch Skifahren gespielt bei Motion Sports. Das funktionierte gut, aber da musste man auch nicht viel mehr machen, als am Anfang in die Hocke gehen, sich abstoßen und dann halt nur noch sein Gewicht verlagern und wenn man einen Sprung vor sich hatte, einfach mal kurz ein bisschen die Knie nach oben strecken. Aber ich weiß jetzt nicht, das ist nicht das, was ich mir unter Kinect vorstelle. Und wenn man schon Casual macht, dann soll man es doch bitte auch gut machen.
Also mit Kinect hatte ich jetzt noch nicht direkt zu tun, aber von den beiden, Move und Kinect, finde ich Move dann doch ansprechender, weil ich eben gern was in der Hand habe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bei Kinect, das fehlt mir irgendwie die Rückmeldung, denke ich. Und bei Move sind auch die Titel momentan interessanter, weil sie mehr auf Core ausgerichtet sind tatsächlich. Zum Beispiel SOCOM Special Forces haben ja auch Sony-Event angespielt gehabt, das hat einen sehr guten Eindruck gemacht, hat auch funktioniert. Heavy Rain natürlich, genau. Oder auch Aragons Abenteuer konnte ich mit Move-Controller spielen, das ist komplett auf Motion-Control ausgelegt tatsächlich. Und so ging die Liste tatsächlich weiter. Aber es macht dieses sehr präzise, du meinst zumindest, wenn die Hintergrundverhältnisse stimmen. Also wenn ganz viel Blitzlichtgewitter und so ist, dann funktioniert das dann doch nicht so gut. Und ich habe halt tatsächlich was in der Hand, kann Knöpfe drücken und so und habe quasi dann doch noch ein Gefühl, irgendwas zu tun.
Ja, ich denke, zum Thema Move kann auch Fabian ziemlich viel sagen, weil Fabian war ja einer derjenigen bei uns bei Gamers Global, der als einer der ersten dieses Move-Kit angetestet hat, zusammen mit Jörg.
Ja, besonders viel kann ich nicht dazu sagen. Es ist im Prinzip eine bisschen tollere Wii-Motion-Steuerung. Ja, den ganzen Casual-Titeln, die bisher dabei waren, die sind ganz schön, aber halt mehr Casual-Titel, wenn man schon Wii hat, braucht man das nicht mehr dazu. Das müssen sie halt die Spiele zeigen. Ich bin da jetzt auch nicht irgendwie voreingenommen, dass ich das toller finde als Kinect oder so, aber bisher habe ich bei allen nur Casual gesehen. Ja, da brauche ich nicht noch mehr.
Kinect ist halt der ultimative Fitnesstrainer, würde ich sagen. Ich habe heute bei auf dem EA-Stand EA Sports Active 2.0 gesehen. Das funktioniert schon. Also die hat die Dame, ich habe natürlich auf den Bildschirm geachtet, nicht auf die Dame, aber das hat schon ganz gut funktioniert, was sie da so gemacht hat.
Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren, aber von wegen Casual und Core-Titel. Also da ist meiner Meinung nach Sony ganz klar im Vorteil, weil Christoph hat es eben erwähnt, es gibt so Titel wie SOCOM, Resident Evil 5, auch wenn es nicht mehr das neueste Spiel ist, aber es gibt Sorcery, The Fight, auch wenn es nicht besonders spannend aussah, aber es... Philipp?
Ja, weil du gerade Fight erwähnst. Hast du das selber anspielen können oder nicht? Weil ich habe nur eine Präsentation gesehen und auf mich wirkte das ganz, ganz seltsam. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie an der Präsentationsmaschine lag oder ob da sonst irgendwas schief lief, aber irgendwie standen sich die, also du oder deine Spielfigur und der Gegner standen sich immer viel zu nah gegenüber und alles wirkte irgendwie so, ja, ich weiß nicht, es gibt hier diesen Begriff Uncanny Valley und genauso wirkte das, also das wirkte einfach nicht richtig. Das wirkte nicht wie das, was ich mir jetzt vorstellen würde unter einem Fighting-Spiel für Sony Move.
Es wirkt ziemlich unausgereift. Also ich war ja mit Christoph, waren wir auf dem Sony-Event am Dienstag und da konnten wir auch das beobachten, wie die Leute dieses The Fight gespielt haben und jeder Kampf hat sich mehrere Minuten gezogen, weil es einfach mal irgendwie die ganze Zeit die Kämpfer sich die ganze Zeit nur geblockt haben und keinen Treffer gelandet haben. Und das hat sich hingezogen. Also das wirkte unausgereift, aber mein persönlicher Eindruck war, es wirkte unausgereift. Die haben mit dem Gameplay nicht hinbekommen. Es lag nicht an der Move-Technik, wäre meine Einschätzung gewesen.
Finde ich auch, weil nebendran war Tiger Woods 11 zum Beispiel zu sehen und das hat, auch wenn ich dauernd ins Wasser geschossen habe, richtig gut funktioniert. Also der hat auf meine Bewegung komplett exakt reagiert. Man musste auch den Controller richtig drehen, damit man den Abschlagwinkel korrekt hat und so. Das hat funktioniert.
Gut, dann war es bei mir wahrscheinlich einfach nur Pech. Ich habe halt nur The Fight von Sony Move gesehen, aber ansonsten finde ich das einfach auch ganz spannend, dass halt bei diesem Sony Move Controller ja diese Leuchtkugeln dann auf dem Bildschirm auch teilweise durch irgendwelche Gegenstände ersetzt werden. Und ich lasse mich da gerne überraschen von Spielen, die nicht casual sind und bin beispielsweise auf The Sorcery auch sehr gespannt. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das angespielt?
Wir hätten die Möglichkeit gehabt, dass es wurde auf der Bühne gezeigt und so, aber wir haben uns dann doch eher an die andere Plattform gehalten, weil die Schlange eben auch entsprechend lang war.
Also was wir aber auf jeden Fall gesehen haben, war zum Beispiel SOCOM 4 und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also man muss sich das so vorstellen, es ist ein Taktik-Shooter und man selber steuert mit diesem Move-Controller, visiert man auf dem Bildschirm an und das hat unglaublich präzise funktioniert. Da ist wahrscheinlich bestimmt im Hintergrund laufen irgendwelche Auto-Aim-Routinen ab, aber man merkt es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, ach, da irgendwie die PlayStation cheatet da irgendwas zusammen und korrigiert da was, sondern es war wirklich präzise, man hat die Leute anvisiert und das hat sofort geklappt und hat einen super Eindruck hinterlassen, für mich. Also ich bin super zurechtgekommen mit SOCOM 4 und
wenn ich da jetzt mal als Beispiel, als Gegenbeispiel Microsoft Kinect nehme, da stehe ich da in der Präsentation und soll, was weiß ich, bei Ubisoft, Your Shape Fitness Evolved oder Kinect Sports oder welchem Spiel auch immer, soll ich einfach nur den Start-Button drücken. Dann winke ich einfach nur mit der Hand durch die Gegend in der Hoffnung, dass irgendwo diese blöde Kamera meine Hand einfängt. Ja, mal muss ich sie weiter rechts unten halten, mal muss ich die Hand nach oben und das ist einfach. Da ist für mich ist da ein Unterschied wie Tag und Nacht bei Sony. Die zeigen, dass es auch mit Core-Titeln in Anführungszeichen funktionieren kann, wenn man sich die Mühe gibt. Und bei Microsoft, die zeigen nur Casual-Titel und selbst da ist in der Menüführung schon Probleme. Ich habe auf diesem Microsoft Playday am Dienstag, da waren so ziemlich jeder Kinect-Titel, den Microsoft vorstellt, den konnte man anspielen und ich habe da mal einiges ausprobiert und es gab ein paar Titel, die haben super damit funktioniert. Zum Beispiel dieses Dance Central, was einfach nur ein Tanzspiel ist, wo man rumhüpfen muss, ja. Man blamiert sich selber vor Freunden, vor der Presse, vor jetzt jemand, der da auch rumlief. Aber das Prinzip dahinter war einfach, man muss in etwa nur die Bewegung richtig hinkriegen und dann passt das schon, ja. Es war also nicht irgendwie äußerste Präzision verlangt, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Headshot bei irgendeinem Shooter treffen müsste.
Also sozusagen das SingStar-Prinzip, weil da ist es ja auch so, dass du die Töne eigentlich nicht genau treffen musst, sondern dass es gerade in den ersten Teilen eher darum ging, Hauptsache man singt mal ein bisschen.
Also die fragen die Präzision schon ab, aber das Spiel leidet nicht darunter, wenn du scheiße tanzt, sage ich jetzt mal so, ja. Also die Animationen von den Leuten, die du da in dem Bildschirm siehst, die sind immer gleich, aber die zeigen dir dann irgendwie die Körperteile an, wo du selber als Spieler gerade total versagst. Aber wie gesagt, es reicht dann trotzdem, wenn du irgendwie annähernd die Bewegung hinkriegst. Ja? Die erwarten ja nicht, dass du den Tanz 1:1 nach perfekt nachtanzt. Weil das ist ja auch irgendwie möglich. Aber selbst bei den einfacheren Casual-Spielen wie Fußball oder dieses River Rafting, oder ich habe heute bei Konami irgendein Snowboard-Spiel gespielt oder einen Decathlon-Sport, wo ich Bogenschießen, wo ich irgendwo wild in der Gegend rumfuchteln musste, wo ich nicht mal annähernd auf den Bildschirm gezielt habe, nur damit irgendwie der Cursor irgendwie halbwegs vernünftig war, da habe ich mir gedacht, das kann's doch nicht sein. Also das ist einfach so jenseits von Gut und Böse. Und da ist dieser PlayStation-Controller, der kam mir einfach viel, viel mehr gelegen, weil der einfach, den halte ich auf dem Bildschirm und da wird mir sofort angezeigt.
Also für mich sind bei Kinect auch echt ja, ganz, ganz große Schwachpunkte. Einmal dieses Launch-Angebot, was ja schon angekündigt wurde, wo halt, ist da denn Central dabei? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Okay, dann ist das also beim Release dabei. Also Dance Central würde mich auch interessieren. Da habe ich auch inzwischen einfach von zu vielen Leuten zu viel Gutes drüber gehört, als dass ich das nicht auch mal probieren wollen würde. Aber also, das sehe ich jetzt eine große Schwäche an. Und dann sehe ich halt noch als große Schwäche an, dass selbst abseits von den Launch-Titeln jetzt irgendwie noch nicht groß was angegeben wurde, was mit Kinect dann später mal gehen wird. Und ganz ehrlich, wenn ich an diese E3-Präsentation zurückdenke, wo bei Kinectimals ein 6-jähriges Mädchen irgendwie vollkommen ekstatisch einen virtuellen Tiger streichelt und sich freut, dass der dann irgendwie Männchen macht oder sonst was. Ich kriege ein bisschen Angst um das, was das mit diesem Mädchen machen wird.
Okay, also ich gebe es ganz ehrlich zu, diese Kinectimals-Demo habe ich auch mitgemacht und Kinectimals ist neben diesem Dance Central eines der beiden Spiele, wo ich sage, dafür ist Kinect wunderbar geeignet. Also ich stand auch davor und habe diesen virtuellen Tiger da gestreichelt und ich habe das damals meiner Freundin gezeigt, den ersten Trailer von der E3 und die war hin und weg und das funktioniert auch, ja, weil das ist, wie gesagt, das sind halt diese beiden Spiele, da geht's nur darum, dass man ungefähr die Bewegung macht, ja, da muss man nicht exakt diese Bewegung ausführen und dann ist dieses Programm glücklich und macht das, was man will, aber wenn es in den Core-Bereich geht, dann wird's dann schwer und
jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ich nochmal.
Ja, das ist sehr gut, denn da passt gerade eine Überleitung wahnsinnig gut. Denn ich wurde gestern von einem Hund abgeleckt. mit einer Zunge eines Hundes wurde ich abgeleckt, weil ich ihm eine Frisbee zuschmiss und er da wahnsinnig begeistert war. Und das geschah mir mit einer kleinen Konsole namens Nintendo 3DS und dem Spiel Nintendo Dogs and Cats. Und ich habe gestern den Nintendo 3DS gesehen, ein Gameboy ohne Brille und trotzdem mit 3D-Effekt.
Blitzumfrage, Katze oder Hund?
Hund.
Hund. Katze.
Katze.
2-2, sehr gut.
Weitere Blitzumfrage, Kinect oder Move?
Move. Aber da sage ich nachher noch was dazu.
Weder noch.
Momentan Move. Ich enthalte mich. Wahrscheinlich aber auch Move. Aber ich habe von beiden zu wenig gesehen. Wovon ich aber echt viel gesehen habe, ist der 3DS. Und was mich da so wahnsinnig begeistert, ist, dass Alex mich gehört hat.
Was den Philipp so wahnsinnig begeistert, das wird er nämlich dann erzählen, wenn wir mit unserer Kinect- und Move-Session fertig sind.
Sind wir noch nicht?
Nein, sind wir noch nicht, weil mir ist nämlich gerade spontan eingefallen, was ich noch erwähnen wollte. Ich war nämlich zum Beispiel heute bei Microsoft und heute war so das Beispiel dafür, wie Marketing-Leute irgendwas verkaufen wollen, was totaler Rotz ist. Und das war in diesem Fall eine Präsentation, 20 Minuten, wie man eine Xbox 360 bedient, nur mit Kinect. Man muss sich das so vorstellen, man startet eine 360 und dann startet das normale Dashboard. Und sobald ab November, wenn Kinect draußen ist und man eine Kinect an das Dashboard angeschlossen, an die Box angeschlossen hat, kann man durch ein einfaches Händeschütteln, kann man der Box signalisieren, hallo, ich benutze Kinect und ich möchte dich gerne per Kinect bedienen. Und jetzt habe ich heute 20 Minuten einem Marketing-Menschen zugesehen, wie er dieses Kinect-Hub, so nennt sich das Programm, bedient hat. Und also, wie gesagt, Microsoft hat eine Vision, ich sehe sie nicht, ich kann sie auch nicht verstehen, weil da steht ein Mensch im Raum und hält 10 Sekunden die Hand in die Luft, um dann kurz nach links zu wischen, um dann die Seiten zu wechseln. Ja. Und versucht dann krampfhaft einen Film vorzuspulen. Es ist unpräzise, der Film wird unfreiwillig abgebrochen, obwohl man es gar nicht wollte, oder man springt im Film umher, obwohl nur einer aufgestanden ist. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, wofür brauche ich das? Warum nehme ich nicht einfach einen Controller? Ja, selbst meine Mutter könnte einen Controller bedienen und links und rechts drücken. Und ich glaube, Kinect wird sich echt schwer tun, wenn das nicht produziert wird.
Aber für Nintendo ist das natürlich alles ein alter Hut. Nintendo beschäftigt sich lieber mit anderen Sachen. Und davon wolltest du uns jetzt erzählen, Philipp.
Ja, ich finde das einfach ziemlich witzig. Habe mir da gestern mal so Gedanken drüber gemacht. Dass irgendwie Sony und Microsoft mit den Ideen, die sie jetzt haben, uns irgendwie jetzt auch auf der Gamescom noch nicht so vollends überzeugen konnten. Also Sony noch eher als Microsoft. Obwohl sie halt schon echt viele Spiele zeigen, die man auch wirklich selber anspielen kann. Hingegen Nintendo kommt nach der E3, auf der 3DS das erste Mal ganz kurz gezeigt wurde, auch zur Gamescom mit einem 3DS, auf dem nur eine einzige Demo wirklich, wirklich spielbar ist und alle anderen Dinge nur Tech-Demos sind. Und trotzdem ist fast jeder, dem ich bisher begegnet bin, von dem 3DS am meisten begeistert und redet da am meisten von. Was sicher daran liegt, das muss man auch einfach nochmal dazu sagen, dass der 3DS so eine Sache ist, die man vorher auch irgendwie nicht so ganz glauben wollte. Ich habe das auch nicht geglaubt, dass Nintendo das wirklich machen kann, dass man ohne Brille 3D-Effekte sieht. Ich habe das immer für so eine Schummellösung gehalten oder keine Ahnung. Aber als ich das nur gestern gesehen habe, muss ich einfach neidlos anerkennen, dass da wirklich 3D aus dem Bildschirm rauskommt. Ein Hund schleckt mich ab und ich habe wirklich das Gefühl, dieser Hund kommt aus dem Bildschirm raus und geht in die Nähe meines Gesichts, weil er gerade so wahnsinnig begeistert ist von mir. Bei Mario Kart ist es so, dass wenn ich in der 3D-Ansicht bin, ich sofort viel plastischer erkenne, wie weit meine Gegner von mir entfernt sind, wie viel Entfernung ich noch zu ihnen zurücklegen muss. Sobald ich einen längeren Sprung vollführe, habe ich wirklich das Gefühl, in der Luft zu sein und mal für eine Sekunde nicht zu wissen, wo ich landen werde. Das ist einfach ein völlig neues Erlebnis. Und mal nicht nur irgendwie nur bessere Grafik, höhere Auflösung, sondern wirklich was vorher noch nicht da gewesen ist. Und das fand ich beeindruckend. Man muss natürlich gucken, ob da jetzt auch wirklich gute Spiele für erscheinen werden, aber zum Beispiel Metal Gear Solid 3D, wozu auch ein sehr langer Trailer gezeigt wurde, sah da schon sehr, sehr vielversprechend aus.
Was mich jetzt beim 3DS noch interessiert, wäre, wie ist das, wenn man jetzt zuschauen möchte? Wirkt dieser 3D-Effekt nur, wenn du direkt drauf schaust oder in bestimmten Winkeln?
Der wirkt schon nur, wenn du direkt drauf schaust. Also über die Schulter schauen bringt überhaupt nichts. Es ist so, dass wenn du irgendwie von einer etwas steileren oder etwas weniger steilen Perspektive drauf guckst, dann erkennst du den 3D-Effekt noch. Aber sobald du mit dem Kopf ein bisschen nach links oder rechts wanderst vom Display, dann ist der 3D-Effekt auch ganz schnell wieder weg. Und ich vermute, dass auch deswegen dieser Slider eingeführt wurde, mit dem man 3D auf 2D schalten kann, jederzeit während des Spiels, weil es natürlich Situationen geben wird, wo man irgendwie nicht die ganze Zeit nur starr auf den 3DS gucken möchte, sondern auch mal ein bisschen sich selber hin und her bewegen. Und dann wäre das halt mit 3D echt lästig, weil man ständig nur irgendwie Kopfschmerzen davon kriegen würde.
Wie ist das, wenn die Sonne direkt drauf scheint oder sowas? Oder 3DS ist ja darauf ausgelegt, mobil benutzt zu werden. Also die Lichtverhältnisse ja auch nicht mehr optimal.
Gut, wir hatten jetzt in dem Präsentationsraum eher wenig Sonne, aber dafür Licht an der Decke, das ist mir jetzt nicht störend aufgefallen. Da wird man einfach wirklich mal schauen müssen, wie sich das entwickelt, aber selbst die PR-Frau von Nintendo, die mir das gestern vorgeführt hat, wusste beispielsweise noch nicht, wie nun die Batterieleistung aussieht und all solche Dinge. Es wurde ja auch noch kein offizieller Erscheinungstermin gegeben. Also Nintendo hält sich noch sehr zurück, aber das, was sie zeigen, das ist wirklich vielversprechend.
An dieser Stelle eine Blitzumfrage. Was glaubt ihr, kommt zuerst? Die Xbox 27 mit 3D oder die PSP 3 mit 3D?
Die Xbox 27.
Meintest du PSP 3?
Irgendwas mit PSP und 3D.
Nee, dann auch die Xbox 27.
Was ist die Xbox 27?
Der Nachfolger der Xbox 360.
3D.
Ein imaginäres Produkt aus dem Hirn des jemals Global-Redakteurs Alex Hassel.
Dann wahrscheinlich die Xbox.
Also ich meine jetzt einfach nur so, es ist ja schon bezeichnend, dass irgendwie Nintendo hat vor mittlerweile 4 Jahren die Wii angekündigt oder Wii rausgebracht mit dem mit dem bewegten Controller. Dieses Jahr kommen Microsoft und Sony, die großen Platzhirsche, die absoluten Core-Gamer bedienen wollen, mit dem Bewegungskonzept raus und Nintendo kommt mit diesem kleinen, unscheinbaren Gerät raus und kreppelt das alles mal über den Haufen. Ja. Und da ist natürlich der Verdacht nahe, dass dann irgendwann in 3 oder vielleicht mehr Jahren Microsoft und Sony sagen, 3D, das funktioniert bei Nintendo, dann lass uns das auch mal für uns rausbringen.
Ja, wobei ich muss mich gerade korrigieren, vielleicht ist es doch eher Sony, weil gerade Sony ja momentan schon ziemlich auf diesen 3D-Zug aufspringen, auch wenn das jetzt halt noch mit Brillen ist und TV, aber die sind da ja ziemlich gewaltig am Werkeln.
Aber das mit dem gewaltig am Werkeln, das muss man auch relativieren, weil diese 3D-Fernseher, das ist eine absolute Minderheit, die diese Dinge besitzt, ja. Wahrscheinlich wir sind Videospieler und Konsolenspieler und wir interessieren uns sehr dafür und wahrscheinlich sind auch sehr viele Leute, die uns lesen oder zuhören, die sich auch intensiv damit beschäftigen. Da ist wahrscheinlich die Prozentzahl hoch von den Leuten, die wirklich einen HD-fähigen Fernseher haben. Aber ich kenne noch total viele Leute, sei es der Umkreis oder der Bekanntenkreis von meinen Eltern, die noch einen Röhrenfernseher haben. Oder was weiß ich, wie viele Studenten und Studenten-WGs ich kenne, die einen Röhrenfernseher haben, die sind froh, dass sie Farbfernsehen empfangen, ja. Die fangen doch jetzt nicht an, sich zu überlegen, oh mein Gott, Sony bringt 3D-Fernseher raus, wo man sich noch eine 200 Euro teure Brille überziehen muss, um danach nach 60 Minuten Film gucken, Kopfschmerzen zu haben. Also, wenn überhaupt, ist es in ein paar Jahren mal so, dass HD-Fernseher oder diese Flachbildfernseher sich durchgesetzt haben. Aber 3D-Fernsehen, da bin ich wirklich ziemlich skeptisch.
Das sehe ich genauso. Gerade eben hatte ich übrigens mal kurz den Gedanken, wie witzig es wäre, wenn wir jetzt feststellen würden, dass das Mikro die ganze Zeit aus war. Aber
keine technischen Probleme auf unserer Seite.
Okay, super. Ja, also das mit den 3D-Fernsehern sehe ich genauso. Aber du hattest gerade Kopfschmerzen erwähnt. Und da wollte ich dann nochmal ganz kurz zum 3DS wechseln. Weil man wirklich sagen muss, nachdem ich dann gestern 30 Minuten konstant auf diesen 3DS-Bildschirm geguckt habe und es teilweise nicht fassen konnte, dass das wirklich funktioniert, habe ich schon gemerkt, dass das anstrengend wird für die Augen. Auch ohne Brille. Und ganz besonders ist mir das dann bei Pilot Wings aufgefallen, dass man halt auch ein bisschen anspielen konnte. Da musste man dann halt mit seinem Flieger durch so ein paar Ringe fliegen und damit einen Kurs vollenden. Und es gibt ja immer wieder, wenn man beispielsweise im Elektronikgeschäft irgendwie Leuten dabei zuguckt, gerade Kindern, wie sie irgendwie Konsole spielen oder ein Rennspiel, dann merkt man ja, wie sie, wenn sie sich in eine Kurve legen, so richtig sich auch mit dem Körper teilweise in die Kurve legen oder mit dem Kopf. Und das habe ich irgendwie nie gemacht, aber gestern habe ich das erste Mal bei mir selbst beobachtet, weil du bei diesen Pilot Wings dann, sobald du irgendwie einen Ring verpasst hast und nach rechts wechseln möchtest, auf einmal, da du es in 3D siehst, wirklich denkst, du musst jetzt irgendwie nach rechts dich wenden, dann ist aber der 3D-Effekt auf einmal weg, weil du dich zu weit nach rechts gewendet hast. Und all das führt dazu, dass ich nach kurzer Zeit Pilot Wings echt so ein bisschen gemerkt habe, dass das meine Augen jetzt anstrengt. Das liegt natürlich sicher auch an den Dingen, die vorher noch so vorgeführt wurden. Alex schlug gerade vor, dass wir den Podcast eventuell zweiteilen sollten. Er wurde einstimmig eines Besseren belehrt.
Die Leser und Hörer von Bagdad Software halten sowas aus.
Oder wirst du müde, Alex?
Ich bin top. Ich brauche nicht viel Schlaf. Ich bin auch morgen früh um 9, wenn ich bei Rockstar bin. Ach, da bin ich topfit. Aber wir haben jetzt... Nein, lass mich doch mal ausreden. Also wir haben jetzt die Bewegungssteuerung hinter uns gebracht.
Nein, wir nicht ganz.
Christoph, bitte.
Ich musste nämlich zur Sony Move noch... Das ist natürlich unbedingt das Spiel, die Abenteuer von Aragorn erwähnen, von Warner Brothers. Es ist auf den ersten Blick ein Kinderspiel und es ist auch klar zugänglich ausgelegt und so. Aber ich konnte es mit Sony Move antesten. Es hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem weil ich finde, die Bewegungssteuerung ist eben genau für den Kampf mit Schild und Schwert ausgelegt und es hat richtig funktioniert. Also die Bewegungen mit dem Schwert im Kampf haben sogar Stoßen und so. Es hat alles richtig flüssig funktioniert und hat auch richtig Spaß gemacht. Und auch das Spiel selbst ist klar, wie gesagt, es ist ein eher kinderorientierter Titel und er wird jetzt auch außer auf der PS3 auf keiner Next-Gen-Konsole erscheinen. Aber es hat seinen Charme und er hat vor allem, wie immer, das ultimative Kaufkriterium: Drop-In, Drop-Out, Koop.
Nur eine kurze Frage: Ist es Viggo Mortensen? Der Aragorn aus dem Film.
Nee, seine Stimme haben sie nicht, aber die Erzählerstimme ist Samwise.
Ist es die Lizenz von den Herr-der-Ringen-Filmen, meine ich? Sieht der so aus wie der Typ in den Filmen?
Ja, da. Die Sperruhrzeiten so, da. Die arbeitet das Gehirn nicht mehr so richtig. Warner Bros. Hat sowohl die Lizenz von den Filmen, als auch von den Büchern. Und das Spiel sieht aus wie die Filme. Genau. Gezeigt wurde uns zum einen der Level am Hafen vor der weißen Stadt. Und zum anderen die Minen von Moria, da durfte ich dann selbst Hand anlegen. Und wie gesagt, das hat sehr gut funktioniert. Aragorn benutzt natürlich auch Pfeil und Bogen und so. Und da kommt das dann nochmal besser zur Geltung. Aber am meisten Spaß hat mir tatsächlich der Schwertkampf gemacht. Weil man eben im Prinzip die alte Lichtschwertdiskussion. Das macht halt am meisten Spaß, da mit rumzuspielen. Jetzt haben wir doch vornehmlich positive Beispiele erwähnt, aber ich weiß, dass Alex noch ein Negativbeispiel, der mir so auf der Zunge brennt.
Ja, also was heißt ein Negativbeispiel? Also man muss sich das so vorstellen, man hat unglaublich viele Termine und auch man darf sich das nicht so vorstellen, dass man immer nur bei so großen Publishern wie EA und Activision, ja, aber
die haben im großen Teil haben die richtig große Programme, die von hunderten von Leuten bearbeitet werden, die sind fehlerfrei. Ja? Die mögen einem nicht unbedingt gefallen, aber die sind fehlerfrei. Denn man hat auch immer wieder mal Präsentationen von kleineren Spielen, die sehen nicht so wirklich vorteilhaft aus, aber da sitzen dann drei Leute in ihrer Freizeit dran und da ist man dann gnädig und sieht darüber hinweg. Und das meine ich nicht mit Enttäuschung. Mit Enttäuschung meine ich zum Beispiel ein Spiel, was ich mir gestern Morgen angeguckt habe, beim russischen Entwickler namens Akella. Akella sagt jetzt vielleicht nicht viel unbedingt was, aber wenn ich sage, die arbeiten mit einem Entwickler namens Running with Scissors zusammen, dann klingelt es vielleicht schon bei dem einen oder anderen. Das sind nämlich genau die Leute, die für Postal 1 und Postal 2 verantwortlich waren. Und bei Akella, die aus Moskau kommen, habe ich mir gestern eine 30-Minuten-Demo zu Postal 3 angeguckt. Und Philipp möchte gerne unterbrechen.
Ich möchte einfach nur sagen, dass es sehr, sehr, sehr schön wäre, wenn ihr, liebe Hörer, jetzt hier sein könntet, um schon bei der Ankündigung des Postal 3 Rants, der jetzt gleich folgen wird, zu sehen, wie wohl sich Alex einfach mit diesem Spiel fühlt und wie sehr er sich darauf freut, endlich Hand anlegen zu können an dieses Meisterwerk der Spielekultur.
Also ich möchte jetzt hier unbedingt so einem großen Rant anlegen, aber ich hab die News auf Gamers Global dazu veröffentlicht und da kamen in den Kommentaren so die Vorwürfe von wegen, ich bin ja schon negativ da dran gegangen und so. Dazu muss ich sagen, ich habe Postal 2, habe ich vielleicht insgesamt 45 Minuten gespielt und ich fand das Spiel grottenschlecht. Es sah scheiße aus, es war spielerisch unter aller Sau und ich fand es geschmacklos. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich mit den Leuten zusammengesetzt und gesagt, hey Mensch, ihr zeigt Postal 3, vielleicht wird es ja was. Und die Leute waren ganz nett im E-Mail-Verkehr und haben gesagt, ja gut, gucke ich mir das Donnerstagmorgen mal an. Ich bin da fröhlich hingegangen und dann sitzt man da in diesem kleinen Kabuff von diesem russischen Entwickler und dann kommt jemand und zeigt einem ein Spiel, wo die erste Amtshandlung der Hauptfigur darin besteht, dass man vollgewichste Taschentücher in einem Pornoladen mit einem Staubsauger aufsaugen muss. So weit, so primitiv. So, dann geht es weiter und der Entwickler, man muss sich das vorstellen, der Entwickler sitzt neben einem und haut einem den Ellenbogen rein und sagt, hey, wie wär's denn, wenn wir mal den Staubsauger auf Blasen umschalten und die Stripperin mit den Taschentüchern bewerfen. Ich bin 28 Jahre, ich habe in meinem Leben viele bescheuerte Computerspiele gespielt und ich habe nichts dagegen gegen dumme, sinnlose Gewalt. Allerdings gibt es irgendwie für mich auch Grenzen und wenn man das Feature, dass man irgendwelche weiblichen virtuellen Computercharaktere mit Taschentüchern bewirft und versaut, als Highlight verkauft, da ist einfach bei mir ein Punkt erreicht, wo ich sage, nee, also tut mir leid, so stupide und so primitiv bin ich einfach nicht. Ich habe Verständnis dafür, dass Leute das gerne mal irgendwie mal maximal so ein paar Minuten spielen und da einfach ihre Aggressionen rauslassen, aber in einem irgendwie möglichst positiv verkaufen will, dann setze ich mich doch nicht hin und mache einen auf Atze Schröder. Also, und wenn das Spiel wenigstens gut aussehen würde. Postal 3 ist doch korrigiert mich wahrscheinlich, aber Source ist Half-Life 2, oder?
Ja, unter anderem.
Und jetzt erinnern wir uns alle mal, wie Half-Life 2 aussah und dann gucken wir uns mal irgendwann bei Google einen Trailer oder bei YouTube einen Trailer von Postal 3 an und dann vergleichen wir mal die Unterschiede. Postal 3 sieht zum Kotzen aus. Die Animationen sind scheiße, ihr hört mir gar nicht zu, ne? Ihr hört mir zu, ja natürlich. Die Umgebung ist scheiße, die Animationen sind unter aller Sau und die Kollisionsabfrage ist kaum vorhanden. Also neben mir saß der Entwickler und der wollte mir eine der neuen Waffen vorstellen. Man hat da so, in Postal 2 gab es den Katzenschalldämpfer, in Postal 3 kann man einen Dachs als eine Art Kettensäge benutzen und man hat also so eine Halterung und da ist ein Dachs eingespannt und diesen Dachs benutzt man als eine Art Kettensäge.
Das Problem ist, der Entwickler saß neben mir und wollte mir das vorführen und hat ungefähr 7-mal versucht, den gleichen Gegner damit anzupeilen und hat aber 7-mal daneben gegriffen. Und am 8-mal hat er tatsächlich den Gegner erwischt. Und das zieht sich durch alle Waffen durch, egal ob es die Pistole war, egal ob es ja, das Gewehr mit der mit dem Katzenschalldämpfer war, ob es der Bienenstock als Granatwaffe war. Das Spiel ist technisch unter aller Sau. Und wenn wir jetzt auf die Story zurückkommen, ist es ist Postal, ja. Also es gibt Stripperin, es gibt Pornodarsteller, es gibt dann irgendwie die feministische Front, wo alle so aussehen wie Sarah Palin. Dann kommen natürlich die obligatorischen Taliban-Typen und ich bin nicht negativ an dieses Spiel rangegangen, aber ich bin groß enttäuscht worden von diesem Spiel. Ja, es ist einfach großer Rotz. Sowas braucht kein Mensch.
Das war jetzt doch ein ziemlich großer Rant, aber ich kann dir da, obwohl ich das Spiel nicht gesehen habe, einfach nur in jedem Punkt zustimmen, weil das nun wirklich kein Mensch braucht. Gerade, wenn man mal anguckt, was wir sonst so alles gesehen haben auf der Gamescom. Wir haben ja echt viele, viele Spiele gesehen und ganz ehrlich, was soll zwischen solchen Spielen ein Postal 3?
Ja, also ich möchte das auch mal gerne, bevor mir jetzt irgendjemand vorwirft, ich hätte da die falschen moralischen Ansätze. Ich spiele begeistert, ich habe gerne mit um die Begeisterung Spiele wie Gears of War, Dead Rising und Condemned gespielt, aber die Spiele hatten auch was, ja. Die waren nicht nur technisch besser, die hatten auch irgendwie, da war mehr Substanz dahinter. Also ich bin nicht davon abgeschreckt, wenn ein Spiel ultra brutal ist. Aber das Spiel ist einfach scheiße, was sie mir gezeigt haben, ja. Egal, ob es brutal ist oder nicht. Christoph, möchtest du auch was dazu sagen?
Im Prinzip kann ich mich nur outen, denn ich finde die Postal-Serie tatsächlich ganz lustig. Klar, es ist jetzt nichts, was man stundenlang durchspielen so, aber Postal 2 hatte ich durchaus meinen Spaß, so die Katze auf den die Waffen zu stecken und ein paar Leute umzubringen und so. Ich bin vielleicht tatsächlich etwas krank in der Hinsicht. Und ich freue mich auch immer noch auf Postal 3, trotz dieser vielen Negativmeldungen. Ich meine, allein der DAX als Waffe macht schon cool.
Und man kann eine neue Waffe, man kann Katzen als Granaten benutzen und dann gibt es eine Animation, wo man eine Katze die Granate in den After einführt. Aber ich meine, die Ideen dahinter, ich kann das ja verstehen, wenn man das schön findet und toll, das ist ja gar kein Problem. Aber die technische Umsetzung, das sah einfach so unglaublich miserabel aus, ja. Neben mir saß der Producer von dem Spiel. Wenn es jemanden gibt, der wirklich mit diesem Spiel extrem viel Zeit verbracht hat und mit der Steuerung sich auskennen sollte, dann dieser Mensch. Und der ist nicht in der Lage gewesen, mit der Pistole jemanden zu treffen. Der ist nicht in der Lage gewesen, mit diesen Brandsätzen, mit den Molotow-Cocktails seinen Feind zu treffen. Ja, der hat einfach irgendwo in die Gegend geworfen, weil er die Leute nicht getroffen hat. Es ist einfach unter aller Sau gewesen.
Eine so große Enttäuschung wie du habe ich zwar nicht erlebt, aber ich habe schon eine Enttäuschung erlebt. Und das passt jetzt irgendwie gerade zu Postal, weil man nur einen Buchstaben auswechseln muss. Und dann kommt da Portal raus. Nämlich Portal 2. Und
Blasphemie, wie konntest du behaupten, dass Portal 2 eine Enttäuschung ist? Also bitte.
Ja, die Reaktion habe ich doch erwartet. Und am liebsten hätte ich sie auch von Alex gehört, aber er ist gerade wieder aufs Klo verschwunden. Portal 2 ist natürlich großartig und ich freue mich da weiterhin riesig drauf. Wieso kontaktieren sich hier gerade Christoph und Fabian mit Thumbs-Up-Zeichen?
Rauchzeichen. Genau, wir haben Rauchzeichen gemacht, weil Fabian langweilt sich natürlich in der Diskussion ein bisschen. Schließlich war in seiner Ecke kein Spiel zu sehen, außer ein paar Programmierzeilen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da Minispiele dann quasi, wo du dann irgendwie programmierst zwischen die Zeilen?
Nee, gar nichts.
Aber du hast doch bestimmt schon mal was von Portal 2 gesehen, oder? Oder Portal 1 gespielt. Was sagst du dazu?
Ich habe den Portal 2 Trailer gesehen und Portal 1 gespielt, ja.
Und?
Ich freue mich auf den zweiten Teil.
So, also damit das klar ist, ich freue mich auch auf den zweiten Teil. Aber auf der E3 wurde ja schon viel gezeigt, dass jetzt das ganze Konzept der Portale noch in eine ganz neue Richtung gebracht wird und dann gibt es Geschwindigkeitsgel und Sprunggel und was weiß ich nicht alles. Sieht alles wahnsinnig fantastisch aus, aber Für die Gamescom war uns nun eine ganz neue Portal 2 Präsentation versprochen worden. Völlig anders als die auf der E3. Und das war mal einfach nicht wahr, weil das Einzige, was uns neu gezeigt wurde, war eine etwa anderthalbminütige Sequenz, in der sich der Hauptcharakter mit einer Security-Kamera unterhält, die man auch schon von der E3 kennt, aber es war halt eine neue Sequenz und neue Gespräche. Und von da an war es die alte Präsentation von der E3. Es gab also nichts Neues. Und das fand ich einfach sehr enttäuschend, weil ich mich auf Portal 2 schon riesig gefreut hatte. Hatte den Termin so früh auf den Mittwoch gelegt, wie es irgendwie ging, damit ich das auch so früh wie möglich sehe. Und dann ist es halt nur das gewesen, was man schon kannte. Was allerdings sehr vielversprechend wirkte in diesem kurzen neuen Clip im Gespräch mit der Security-Kamera, war, dass das Portal 2 wohl einfach wieder wahnsinnig witzig wird. Mich hat das tatsächlich so ein bisschen an so einen Buddy-Movie erinnert, wo die Security-Kamera ständig mit ihr redet und ständig irgendwelchen Schwachsinn macht. Und beispielsweise schaltet sie, als ihr in einen total dunklen Raum kommt, auf einmal die Taschenlampe an, die in ihr integriert ist. Und vorher sagt sie, oh, jetzt wart ab, jetzt passiert gleich etwas ganz Gefährliches. Ich werde jetzt etwas völlig Gefährliches tun. Es wird unglaublich gefährlich werden. Und dann macht sie dieses Licht an und hyperventiliert erstmal und sagt, oh, man hat mir gesagt, dass mich das töten würde. Wenn ich überlege, hat man mir, glaube ich, gesagt, dass mich alles töten würde. Und das macht einfach nochmal dieses Konzept von dieser GLaDOS, die man ja auch im ersten Teil bekämpft hat, als einfach nur super böse und zynischen Gegner, macht das nochmal ziemlich gut deutlich. Und das, also ich freue mich drauf, aber bin von dem, was man auf der Gamescom jetzt neu gesehen hat, dann doch enttäuscht.
Blitzumfrage, GLaDOS oder Shodan?
GLaDOS.
Wer ist Shodan?
Du kennst Shodan nicht. Die größte Bösewichtin in der Geschichte der Videospiele.
Look at you, Hacker!
Creature of Meat and Bone. System Shock. Endgegner. KI, böse.
Spoiler!
Also, komm. Und du, Fabian?
Shodan.
Na also, wenigstens einer, der Ahnung hat. Natürlich können...
Triumph. I'm making it out here, huge okay, success. Okay, reicht.
It's hard to overstate my satisfaction. We do what we can, because we can. By the way, cake is great, it's so delicious and moist. Und so weiter und so weiter und so fort. Natürlich können wir jetzt den Podcast unendlich. Er hört und hört nicht auf. Das ist echt schlimm mit dem. Wir können. Was ich sagen wollte.
Still alive.
Wenn er noch ein bisschen weiter singt, hat er seine Stimme verloren und kann dann das wichtigste Thema des Abends gar nicht mehr ansprechen. Weil.
Das mache ich allein.
Weil wir könnten zwar jetzt natürlich den ganzen Tag noch weiter über Spiele sprechen, die wir auf der Gamescom gesehen haben, weil es ja, über 100. Zusammen haben wir schließlich über 100 Stück gesehen. Aber zum Abschluss muss noch ein Titel erwähnt werden.
Hier ist noch nichts mit Abschluss. Komm, hier ist noch nichts mit Abschluss. Ich muss noch eine Sache ganz kurz erwähnen und pimpen. Ich habe nämlich heute Morgen GoldenEye 007 gesehen, die neue Wii-Version. Und hey, hallo, ich habe gegen vier, gegen ich habe nicht gegen vier, sondern gegen drei andere Entwickler gespielt im Multiplayer und ich habe sowas von gewonnen. Kann mal bitte jemand jubeln oder so? Danke. Nein, also GoldenEye 007, für alle, die da vielleicht ein bisschen skeptisch sind. weil das erste GoldenEye bei vielen Fans so wahnsinnig gut angekommen ist im Jahr 1997 und die jetzt Angst haben, dass das Neue da irgendwie dem Erbe nicht gerecht wird. Es sieht richtig gut aus, ist kein Remake, sondern eher ein Reimagining, also neue Level, aber halt basierend auf den alten Dingen. Auch dieses Feature aus dem ersten GoldenEye, das mit höherem Schwierigkeitsgrad auch mehr sekundäre Aufgaben dazukommen, ist wieder drin. Und der Multiplayer-Modus, 4 Spieler Splitscreen offline und 8 Spieler online, ist einfach eine Reise zurück ins Jahr 1997. Und das ist nur positiv zu verstehen. Und wenn du jetzt gleich ohne mich das sagst, was du... Nein? Gut.
Nein, ich wo Philipp gerade bei GoldenEye war, ich bleib bei 007 und komme nochmal auf Bloodstone zurück, wo ich einfach mit den Entwicklern sehr sympathisch fand. Und das Spiel selber auch. Also es war ein Spiel, was die offiziellen Lizenzen hat. Das heißt, es ist Daniel Craig dabei, die Schauspieler, also die geben ihre Originalstimmen ab. Und das Spiel macht den ganzen soliden Eindruck. Es ist halt normal zu Bond-Adventure. Es basiert auf keinem der Filme. Aber es ist halt super. Also man hat ziemlich brutale Attacken, mit denen man die Gegner ausschalten kann und ziemlich gute Action-Sequenzen. Und das Ganze soll so inszeniert werden wie ein typischer James-Bond-Film, weil wir gerade beim Thema 007 waren. Und weil die Leute von Bloodstone total nett waren.
Wie ein typischer alter James-Bond-Film oder wie ein typischer Daniel Craig-James-Bond-Film?
Nee, es ist schon ziemlich auf Daniel Craig ausgerichtet. Es ist wohl... der Typ, der in den Filmen das Stunt-Double für Daniel Craig macht, der ist auch für die Motion-Cap-Szenen verantwortlich für das Spiel. Also es ist so der typische Daniel Craig ist so das, naja, der ziemlich ruppige und der gerne mal einen auf die Schnauze haut. Das und das hat man in diesen kurzen Szenen durchaus gesehen.
Wollen wir es dann jetzt sagen? Nein, wir dürfen es noch nicht sagen.
Bevor wir ins grande Finale kommen, will ich halt doch noch ein weiteres Spiel erwähnen.
Was habe ich angefangen?
Und zwar Wildlife Park 3. Oh. Ich weiß nicht, die meisten unter euch werden wahrscheinlich die Vorgänger nicht kennen, aber ist vermutlich schnell erklärt. Theme Park, nur halt nicht mit Freizeit, also mit Achterbahn und so, sondern eben als Zoo. Was mich dran, also die Serie war schon immer stark in dem Bereich der Tiersimulationen. Auch der neue Teil wird wieder einen starken Fokus drauflegen. Hier habe ich gerade ein Stichwort fallen lassen, wo Alex unbedingt dann noch ein Spiel pimpen muss. Aber vorher noch weiter zum Wildlife Park 3. Wie gesagt, die Tiersimulationen waren ja schon früher schon sehr detailliert und sind natürlich jetzt noch erweitert worden. Jetzt sind allerdings noch hinzugekommen Pflanzensimulationen. Also Pflanzen setzt ihr in Gehege zum Beispiel, dann fressen die Tiere dran und die Pflanzen wachsen nach und so Zeug und sterben nach einer bestimmten Zeit auch ab. Und natürlich ganz wichtig, der Management-Part wurde sehr, sehr stark erweitert und gleicht jetzt eben dem Klassiker Theme Park mehr. Also man hat viele Möglichkeiten, eben die Besucher im Park zu halten, ihnen das Geld aus der Tasche zu holen und ähnliches. Am meisten Spaß gemacht hat mir bei der Demo aber wirklich das Zuschauen ins Gehege. Also wie sich die Tiere untereinander verhalten, also interagieren auch miteinander und so und haben alle ein individuelles Aussehen. Da gibt es so ein umfangreiches Customization-System im Hintergrund, wo auch bestimmt die Farbe, also nicht nur die Farbe zum Beispiel des Tiers, sondern auch, ob jetzt der Elefant ein abgebrochenes Stoßzahn hat oder solche Sachen. Also es hat schon einen sehr coolen Eindruck gemacht.
Was für ein großes Grauen interessiert niemanden. Der irre Elefant.
Gut erkannt. Gut, Alex, vor dem Grande-Finale dann halt du auch noch einmal.
Ja, ich muss es einfach loswerden, weil es ist so ein bisschen so der Running Gag auf Gamers Global geworden, der Landwirtschaftssimulator 2011. Für die Leute jetzt unter euch, die jetzt hier zuhören von Bagdad Software und die sich damit auskennen, es gibt auch Gamers Global, gab es mal eine News zu einem Spiel namens Landwirtschaftssimulator 2011. Und diese News ist die erfolgreichste News überhaupt auf Gamers Global.
Go, Ballenpressmaschine, go!
Ja. Und der Grund ist einfach ganz, ich war auf der Gamescom beim Entwickler und ich habe sogar mit dem Entwickler ein Interview geführt und es ist eine unglaublich große Community dahinter, ja. Man glaubt das nicht. Also man kennt das ja, man ist beim Mediamarkt oder Karstadt oder wo auch immer, beim Saturn, steht vor dem PC-Spiel und es ist eine unglaublich große Reihe von Simulatoren. Es gibt den Bungee-Jumping-Simulator, den Müllwagen-Simulator, den Feuerwagen-Simulator. Ich meine, ihr kennt das ja, ja. Das ist einfach jedes Element, wo irgendein bisschen Technik mit dazukommt, da gibt es einen Simulator zu. Und was man nicht glauben will, die Dinger verkaufen sich wie geschnitten Brot. Und der erfolgreichste ist eben dieser ominöse Landwirtschaftssimulator. Und aufgrund dessen, dass diese News bei uns so wahnsinnig aufgerufen wurde, haben wir uns dann mal ein bisschen mit dem Publisher und dem Entwickler auseinandergesetzt. Und der Landwirtschaftssimulator wurde bislang über 500.000 Mal verkauft. Das Ding ist nach World of Warcraft das meistverkaufte Spiel in Deutschland unter 30 Euro. Und ja, man sieht es im Regal und denkt sich, ja, das ist einfach nur so irgendwas dahingerotzt ist, aber da ist eine riesen Community hinter. Die zwei größten Foren, wo die Leute aktiv mitarbeiten und irgendwelche Mods und Veränderungen für das Spiel zusammenstellen, da sind 120.000 Leute registriert. Also man sollte das nicht unterschätzen. Und deshalb, naja, also ich gebe jetzt hier nicht eine Empfehlung heraus, aber man sollte, wenn man sich für Simulatoren interessiert und ein bisschen was für Landwirtschaft übrig hat, sollte man den 18. Oktober 2010 im Auge behalten, denn da kommt der Landwirtschaftssimulator heraus. Philipp.
Blitzumfrage. Bauer, Pirat oder Ninja?
Ninja.
Ninja.
Pirat. Ninja.
Ninja for the win. Aber jetzt, komm, jetzt haben wir die Hörer zu lange auf die Folter gespannt. Was war das ultimative und das geilste Spiel auf der gesamten Messe für euch?
Also, wir gehen das Ganze mal langsam an. Also, wir haben ja im Vorfeld schon Termine ausgemacht und man muss sich das so vorstellen, man ruft bei den einzelnen Publisher und sagt, hey, wir sind hier von Gamers Global und wir würden gerne auf der Gamescom bei euch ein paar Präsentationen angucken und was zeigt ihr denn so? Und ich habe dann eines Tages bei 2K angerufen. Ich glaube, es war Björn Sturm, mit dem ich telefoniert habe. Und ich habe dann einen Termin vereinbart für heute, Freitag, der einfach nur hieß, neues Projekt. Damals wusste noch keiner von uns, was es damit auf sich hat. Und Philipp?
Irgendwann wurde dann ein gewisses Spiel angekündigt, dessen Namen wir jetzt noch nicht nennen, denn sonst hätten wir ja schon den Namen genannt. Und daraufhin sprach ich Alex via Chat an, dass ich ja ein wenig neidisch auf ihn wäre. Und Alex fragte,
ja, warum denn?
Ha, genau das fragte er. Und daraufhin sagte ich, ja, wegen 2K, weil das Spiel, das du da sehen willst, dieses neue Projekt, das ist doch bestimmt... Daraufhin sagte Alex,
glaube ich nicht.
Das hat Alex nicht gesagt. Alex hat gesagt,
glaube ich nicht. Ja, was habe ich denn gesagt? Was heißt ich denn?
Du hast gesagt,
es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn das wirklich das Projekt wäre.
Meiner Erinnerung nach hast du gesagt, habe ich mir auch schon gedacht.
Ja, jetzt wo du sagst.
Alex sagte,
es wäre zu schön, um wahr zu sein. Habe ich mir auch schon gedacht.
Dann wurde relativ schnell der Entschluss gefasst, dass ich aufgrund meiner begeisterten Vorliebe für die Serie, zu der auch gehört,
siehe auch vorige Folgen des Podcasts,
ja, dass ich versuchen möchte, in diese Präsentation noch mit reinzukommen. Und so begaben sich heute zwei Redakteure zu 2K und kamen auch rein. Und dann zunächst mal?
Naja, was haben wir zunächst mal? Also sollen wir erstmal darauf eingehen, wie... Also das war ja kein komplett unbekanntes Projekt mehr, als wir da heute hingegangen sind.
Nicht wirklich,
nein. Nein, es wurde ja schon auf der E3 vorgestellt.
Nein, es wurde nicht auf der E3 vorgestellt. Es
wurde vor einer Woche oder so irgendwo in USA vorgestellt.
Okay. Wie gehen wir jetzt daran?
Wir sagen jetzt den Namen, oder?
Ich würde eher die Umgebung. Ja, also okay, also gut.
Columbia.
Ja, also vielleicht sollten wir einfach mal. Wir hatten das ja eben schon. Ich hatte das ja eben schon mal erwähnt. So ein normaler Präsentationsraum, da ist einfach nur so ein bisschen ein Stück Pappe an der Wand hochgezogen und das ist, naja, man sitzt da so ein bisschen Baucontainer-Flair und es ist laut. Nebenan werden Shooter präsentiert und bei 2K ist das alles so wirklich. Da sitzt man in einem abgeschotteten Raum, schöne Sessel und fette Anlage. Und da gab es aber diesen einen Bereich, Philipp, der ein bisschen anders aussah. Wie sah der denn anders aus?
Der sah so aus, als wäre man so in der Zeit zurückgereist. So Anfang des 20. Jahrhunderts, würde ich jetzt mal schätzen.
Da so 1900, kommt das hin?
Nee, ich komme da immer durcheinander. 20. Jahrhundert bedeutet, kommt hin.
1900 zu 1900, so um den Bereich rum, ja.
Kommt super hin, wir haben ja jetzt 2010, also ist das schon logisch. Also man hatte das Gefühl, dass man wieder im Jahr 1900 ist. Und da hingen so Poster an der Wand, so mit so, wie sagen, Propaganda-Poster, könnte man sagen, wo so drauf stand, beispielsweise war so eine Frau zu sehen und dann stand da drauf, ihre Augen so schön, ja, so wunderbar, aber wirklich, wir müssen aufpassen, dass wir reinbleiben.
Ja, das war schon ziemlich mysteriös, aber auf der anderen Seite faszinierend. Und dann sind wir in diesen Vorstellungsraum gegangen und dieser Präsentationsraum ist tatsächlich mal der geilste Präsentationsraum gewesen, den es wahrscheinlich hier auf einer Spielemesse geben wird, oder?
Naja, ich war jetzt noch nicht auf so vielen Spielemessen, aber
es wird auf jeden Fall eine der geilsten Präsentationsräume gewesen sein, die es hier auf einer Spielemesse sehen wird.
Es war auf jeden Fall der geilste Präsentationsraum auf der diesjährigen Games.
Danke.
Und wir durften leider nicht filmen, wir durften leider keine Fotos machen. Ansonsten, ich kann das sagen, weil ich ja dabei war. Alex stand da wirklich erstmal nur, als er da reingekommen war und guckte etwas desorientiert in der Gegend herum und griff irgendwie so automatisch nach seiner Kamera, aber wusste nicht so recht, was er eigentlich tun soll. Und dann kam aber auch schon so ein PR-Mann an und sagte, keine Fotos bitte.
Ja, also es ist schwer zu beschreiben, aber stellt euch das einfach so vor, ihr kommt in einen Raum rein, der so ein bisschen aussieht wie ein Raum so Jahrhundertwende bis in die 1920er Jahre. Da steht ein altes Originalgrammophon in der Ecke. Es läuft die Musik aus der Zeit im Hintergrund. Es stehen diese fetten Couch, was auch immer, in großen Reihen da. Die Dekoration an der Wand hängen diese Propagandaposter mit den Motiven und Bücherregale und ja, und dann natürlich der Bildschirm, Philipp.
Der Bildschirm. Denn auf diesem Bildschirm, der da hing, da stand ein Name.
Welcher Name stand denn da?
Da stand der Name
Bioshock Infinite.
Hast du Infinity gesagt?
Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich wollte, glaube ich, Irrational Games sagen. Weil zuerst stand auch Irrational Games, aber... Okay, die Katze ist aus dem Sack. Es stand Bioshock Infinite da und wie sollen wir das am besten beschreiben? Direkt vorweg, es wurde nicht nur der Trailer gezeigt, der schon vor ein paar Wochen auf der E3 gezeigt wurde.
Er wurde nicht auf der E3 gezeigt, sondern im Hotelzimmer vor einer Woche irgendwie.
Ja, ist mir egal, aber auf jeden Fall den Trailer, den eh schon jeder kennt, wo dieser Typ aus der Ego-Perspektive aus diesem Aquarium in dieses Aquarium gedrückt wird und kämpft gegen irgendeinen Big Daddy oder so eine ähnliche Gestalt und wird dann aus dem Fenster geschmissen und auf einmal ist man in einer Stadt in den Wolken. Das ist so der Stand der Dinge und dann kommt auf einmal, landet man in diesem komischen Strahl aus Rosen, dieses Mädel am Fenster, was von einem Big Daddy weggeschnappt wird und
Weißt du, was mir gerade auffällt, Alex? Also es ist einfach so, wir könnten jetzt wahnsinnig viel erzählen über den Trailer und wir können noch wahnsinnig viel mehr erzählen darüber, wie wir da dann bei der Gameplay-Demo saßen und unsere Kinnlade den Boden wischte und du danach erstmal ein Getränk brauchtest und nochmal reingegangen bist. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn machen würde. Vielleicht sollten wir einfach nur mitteilen, dass Bioshock Infinite mal definitiv für uns beide der allergrößte Kracher dieser Messe war. Und zwar bei weitem. Ja.
und dass wir es nicht erwarten können, bis wir an dieses Spiel Hand anlegen. Und das muss man uns jetzt vielleicht einfach mal glauben. Aber vielleicht können wir es nochmal so sagen, wir saßen danach noch in der Präsentation zum anderen Spiel und wurden von den dortigen Entwicklern halt gefragt, wie es uns eigentlich so geht. Wir meinten alle, ja, ganz gut, ein bisschen fertig, von 3 Tagen Gamescom. Und da meinten sie, welches war denn so bisher euer Lieblingsspiel? Und wie aus einem Munde sagten alle 10 in diesem Raum anwesenden Journalisten Bioshock Infinite. Und das sagt ja schon mal viel aus.
Ich muss an dieser Stelle auch mal mein Beileid an diese Entwickler aussprechen. Es handelt sich nämlich um das Spiel Spec Ops The Line, was so ein bisschen so Third-Person-Military-Shooter ist, der so ein bisschen in Dubai spielt, Sandsturm, sah nicht schlecht aus, war halt ein normales, naja, Kriegsspiel, wo viel geschossen wird, ziemlich brutal zur Sache geht, war nicht schlecht, aber die Leute taten mir leid. Ja, weil wirklich diese Reaktion, man merkt, dass wir waren heute da an einem Freitag, ich will nicht wissen, wie oft die in diesen 3 Tagen die Frage oder so genommen wird, aber habt ihr euch schon hier bei gehört, angesehen. Ja, das war der absolute Wahnsinn. Und man sitzt dann da, man muss sich auch vorstellen, das sind ja Leute, die arbeiten seit, was weiß ich, vielleicht 2 Jahren an diesem Spiel, jeden Tag. Und dann sitzen die da und präsentieren Leuten aus der Fachpresse ihr neues Spiel und dann kriegen die erstmal zu hören, Alter, ich habe gerade das geilste Spiel aller Zeiten gesehen. Das ist natürlich nicht unbedingt motivierend, ja. Und in diesem Sinne auch erstmal Kudos oder Respekt an die Leute von Spec Ops, dass ihr trotzdem versucht habt, professionell eure Präsentation durchzuziehen, obwohl die Leute gerade alle aus Bioshock kamen, ja. Das ist nicht unbedingt das Leichteste. Wo waren wir stehen geblieben? Das ist nicht unbedingt das Leichteste. Und ja, ich weiß nicht, wie viel Sinn es jetzt machen würde, diesen Trailer da irgendwie durchzugehen oder zu schreiben, aber ich fange einfach mal an und sage einfach mal, warum mich dieser Trailer so geflasht hat. Und die Gameplay-Demo. Genau, es war ja nicht einfach dieser Trailer, den vielleicht einige schon gesehen haben bei Game-Trailers oder YouTube, sondern es war wirklich, die haben ungefähr 10, 15 Minuten In-Game-Material gezeigt und vielleicht erinnert euch zurück, vor ein paar Jahren, als Bioshock noch eine Ankündigung war und man nur Artworks gesehen hatte, da kam irgendwann dieser Tag, als die Demo rauskam, für das erste Bioshock. Ich erinnere mich noch, da gab es Ken Levine, der auch bei Irrational Games war und der jetzt auch für das Bioshock Infinite zuständig ist. Der war bei Major Nelson und hat gesagt, hey Leute, morgen ist die Demo da, jetzt war es live draußen. Ich habe mir dieses Ding irgendwann morgens runtergeladen und angespielt und diese Demo ging ungefähr 20, 30 Minuten und nachdem diese Demo vorbei war, saß ich da mit einer Kinnlade, die bis zu meinen Knien reichte. Meine damalige Freundin guckte mich an, was ist los? Und ich dachte nur, ich habe gerade eine Offenbarung gehabt und ich habe gerade so möchte ich alle meine Shooter erleben in Zukunft, ja. Also diese erste halbe Stunde von Bioshock, wenn man noch nicht wirklich so mit der Materie Rapture und Unterwasserwelt und was da alles da zusammenhängt, vertraut ist, das war einfach unglaublicher Flash. Das war einfach wahnsinnig, was da alles auf einen zusammenkam. Und in gewisser Maßen, das, was wir heute gesehen haben, kommt dem ziemlich nahe.
Meiner Meinung nach übertrifft es das noch. Ich war von der Bioshock-Demo nicht so angetan wie viele andere Leute. Aber also Bioshock Infinite heute hat mich wirklich völlig fassungslos zurückgelassen, wie gut das aussieht. Und wie abwechslungsreich das ist. Wobei jetzt vielleicht der Eindruck von der Bioshock-Demo, von Bioshock 1, nicht das beste Beispiel ist, weil daran dann ja deutlich wurde, sie haben schon auch wirklich einen super coolen Teil des Spiels für die Demo gewählt. Und bei weitem nicht jedes Level des Spiels ist dann so abwechslungsreich gewesen. Von daher müssen wir das jetzt vielleicht auch mal ein bisschen, auch wenn wir gerade sehr gehypt sind, relativieren und sagen, sicherlich wird nicht ganz Bioshock Infinite so krass sein wie diese Demo. Aber wenn es auch nur ansatzweise so ist, wie es in dieser Gameplay-Demo rüberkommt, dann freue ich mich da einfach tierisch drauf. Und eine Sache, wieso das bei mir so gut angekommen ist, ist einfach, dass ich schon in diesen 10 Minuten, die ich da mitbekommen habe und in denen ich in diese ja irgendwie fremde und seltsame Welt reingeschmissen wurde, einfach das Gefühl hatte, dass sich das alles wie aus einem Guss anfühlt. Es ist einfach stilsicher an allen Ecken und Enden, ob man jetzt wieder wie auch in Rapture schon die Architektur nimmt oder die Musik, den Soundtrack, die Feinde, die Sprachausgabe, die Grafik, das passt einfach wie aus einem Guss zueinander
Und ja, es ist ein ganz großes Spiel. Meine Güte, glaubt uns bitte.
Es sah auch verdammt gut aus, obwohl es stellenweise, man merkte es stellenweise noch an, es war noch nicht wirklich eine wirklich finale Version. Da musste teilweise noch an den einzelnen Figuren noch gearbeitet werden. Aber allein die Gebäude und die Architektur und die Weitsicht, das war einfach phänomenal. Ja. Und die ganze Action, was sich da abgespielt hat. Und ich meine, ich habe jetzt allein persönlich in den letzten Tagen, ich würde mal grob schätzen, 40, 50 Präsentationen zu einzelnen Spielen gehabt. Und die Präsentation, diese 15 Minuten zu Bioshock Infinite, war die erste, wo die Leute spontan nach dem Ende, wo der Bildschirm schwarz wurde, angefangen haben zu klatschen. Und gesagt haben, die Leute sind zu den Entwicklern gesagt und haben gesagt, danke, dass ihr uns das gezeigt habt, ja. Normalerweise geht man hin und sagt, ja, danke, das ist schön, dass ihr uns die Zeit genommen habt, so Höflichkeitsfloskeln, aber, ich war einfach hin und weg und ich, baff, ja. Also ich habe gedacht, so, die erste Ankündigung, als ich das immer den Trailer von Bioshock 3 gesehen habe, ist halt, okay, gut, jetzt spielt die ganze Chose halt irgendwo in der Luft, aber, mein Gott, ich bin richtig heiß auf das Spiel. Ich will es jetzt spielen, ich will das jetzt haben.
Ja. Geht mir genauso. Wir könnten jetzt wahrscheinlich, also ich zum Beispiel, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde so weitermachen und einfach immer nur wieder sagen, wie großartig das war und wie toll das war, aber das hilft euch dann auch nicht mehr groß weiter.
Wartet ab, bis der erste Trailer auf Game Trailers oder YouTube
erscheint. Das wird sicher in den nächsten Wochen irgendwann geschehen. Das ist dann halt wahrscheinlich so eine exklusive Sache, weswegen wir jetzt auch noch nicht filmen durften, aber dann guckt euch das an und überzeugt euch davon, ob wir einfach nur ein paar alte Männer sind, die inzwischen verwirrt sind und nicht mehr ganz klar wissen, was sie nach 3 Tagen Gamescom sagen oder ob das wirklich so ein Knaller ist, aber wir sind uns relativ zuversichtlich, dass wir noch zurechnungsfähig genug sind, um das einschätzen zu können. Die Frage ist jetzt nur, ob hier Christoph und Fabian uns das eigentlich auch glauben, weil ihr habt es ja nicht gesehen.
Ich bin da noch zurückhaltend. Also ich glaube, dass Bioshock Infinite ein gutes Spiel wird, keine Frage. Ob es jetzt wirklich dieser über-mega-knalle potenzielle Szene wird, da warte ich die ersten echten Previews ab.
Nein, bisher klang eigentlich alles, was ich davon gehört habe, wie Bioshock in der Luft. Ja, mehr muss ich mal sehen.
Ja, es gibt ja auch diesen Running Gag, den ich eigentlich sehr schön finde, dass Bioshock Infinite Skyoshock genannt wird.
Giant Bomb. Die ersten, die den gebracht haben.
Ja. Und den.
Ja. Jeff.
Kudos an Jeff Gerstmann und Konsorten von Giant Bomb, die diesen Podcast ganz sicher nicht hören werden. Aber trotzdem, Leute, ihr habt zuerst gesagt und wir fanden es witzig. Ja. Und damit geben wir zurück an Christoph Hofmann. Bioshock Infinite ist einfach der absolute Hammer.
Und mit diesen Worten noch eine abschließende Blitzumfrage. Samstag, morgen Nachmittag, so 3 Uhr, werden wir endlich die Messe hinter uns lassen. Was ist das Erste, was ihr zu Hause machen werdet?
Ich gebe eine langweilige Antwort. Diese Antwort lautet: Schlafen.
Duschen, Joggen, Hose anziehen, meine Videospiele wegsperren.
Du joggst vorher noch?
Ich zieh mir nur eine gemütliche Hose an. Ich laufe seit Tagen in Jeanshosen rum und zu Hause möchte ich mich einfach nur auf die Couch legen, in einer gemütlichen Assi-Hose und Fernseh gucken und nichts mit Videospielen, mit Explosionen, mit Zwergen, mit Space Marines oder sonst irgendwas zu tun haben. Ich möchte einfach...
Ja, ich muss Philipp gleich tun und schlafen als Antwort nennen. Das ist sehr anstrengend. Ach, und natürlich Käseknoten. Ja, das wird das allererste sein, was ich mache, wenn ich die Haustür aufmache.
Nintendo Cats.
Ich glaube, es ist die erste Umfrage, in der wir alle die gleiche Antwort geben. Schlafen.
Und da wir uns zum Abschluss so schön einig sind, noch ein schlechter Witz von Philipp.
Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht, dass mir jetzt gerade kein schlechter Witz einfällt. Wahnsinn. Hab ich nicht. Man könnte jetzt ja, hier, was ist denn eigentlich? Guck, der hier ist doch gut. Was ist, den muss man mal gehört haben. Was ist denn eigentlich weiß, klein und steht in einem Busch? Schüchterne Milch. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr durchgehalten habt. Ihr habt das Bagdad Software Podcast Fan Achievement freigeschaltet. Der nächste Podcast erscheint voraussichtlich am 20.09.2010. Bis dahin legen wir uns für 4 Wochen ins Bett und wünschen viel Spaß beim Spielen. Tut nichts, was wir nicht auch tun. Tschüss. Tschüss. Komm hier, wir sagen eine Nummer. Tschüss.
Bioshock, 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 Bioshock.